Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Willkommen zum Podcast, zum Butterbrot-Podcast. Ich habe heute einen Juristen zu Gast, den Maximilian Höving, mein alter Schulfreund, mit dem ich 2011 mein Abi gemacht habe. Nach 10 Jahren Studium hat er letztes Jahr sein zweites Staatsexamen abgeschlossen. Intensivstes Studium, muss ich dazu sagen. Ich habe so ein bisschen was mitbekommen dürfen während der Zeit. Und du bist jetzt seit ein paar Monaten in einer der Top-Kanzleien tatsächlich in Deutschland angestellt und kannst sozusagen uns ganz frisch aus dem Studentenleben, aber auch ganz frisch als für den Berufseinsteig so ein bisschen berichten, was bei dir Daily Business ist, aber auch was es gebraucht hat, um dorthin zu kommen, wo du jetzt aktuell bist. Max, lass uns einmal ganz kurz über deinen Werdegang sprechen, beziehungsweise über die Schritte, die sozusagen notwendig waren, um dorthin zu kommen, wo du aktuell bist. Was mich natürlich immer interessiert ist, wann ist bei dir der Gedanke entstanden, dass du gesagt hast, ich weiß, was ich will. Also ich meine, du bist ja 10 Jahre in diesem Studium gefangen, in Anführungszeichen. Mhm. Und was war bei dir irgendwann mal der Auslöser, dass du gesagt hast, okay, ich nehme diese Hürde auf mich und Jurist oder Rechtsanwalt, der du ja jetzt bist, das ist mein Traumjob und das möchte ich machen.
Ja, erstmal guten Tag auch von mir. Gleich auf die Frage, wann ist das entstanden? Das ist schon relativ alt bei mir. Also ich kann einfach vom Charakter her so ungerechte Situationen, ehrlich gesagt, schwer aushalten. Mhm. Und das war so wahrscheinlich in der Mittelstufe irgendwo, da wo man in der Pubertät quasi so rebellisch ist, ist das, glaube ich, so entstanden.
Okay. Wo du so einen Gerechtigkeitssinn entwickelt hast, meinst du?
Ja, und für Ungerechtigkeit. Ja, aber das ist auch teilweise schon in der Grundschule, dass ich zum Lehrer hingegangen bin und nach der Stunde gesagt, was soll denn das? Wenn tatsächlich wenn jemand ungerecht behandelt wurde.
Okay.
Ja,
also. Das heißt, du hast damals schon wie viel die Gewalt ist es, die dritte?
Ja, also ich weiß nicht, was die 1, 2 oder 3, aber es ist einer der Staatsgewalten.
Einer der Staatsgewalten, okay, alles klar. Ja. Sau interessant, das heißt, du hast eigentlich immer schon so ein Bedürfnis danach gehabt, dass alles mit den rechten Dingen zugeht. Und
Fair,
ja, dass alles fair zugeht, was ja das Gesetz sozusagen oder die Gesetze, wofür die auch da sind, alles klar. Ja. Das heißt, für dich war von vornherein klar gewesen, als du aufs Gymnasium gegangen bist, irgendwie so in die Richtung könnte es gehen.
Ja, also das muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich Jura studieren wollte und sowas, also jetzt ganz konkret, das kam noch nicht in der Grundschule oder sowas zustande, sondern das war dann eher so gen Ende der Schullaufbahn, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt bist du da mit dem Abi unterwegs, was machst du denn jetzt? Und da gab es bei mir zwei Sachen, die bei mir in die engere Auswahl gekommen sind. Also ich komme aus einer naturwissenschaftlich geprägten Familie. Mhm. Beide Eltern sind Chemie-Diplom-Ingenieure. Und da war ja klar, was mache ich? Jura. Nein, also bei mir kam tatsächlich, weil ich mich für Wirtschaft und Recht eigentlich ganz gut begeistern konnte. Und
es war, ja auch tatsächlich so ein Fach, das man bei uns irgendwann wählen konnte. Ich glaube, für die Oberstufe oder Mittelstufe, glaube ich, konnte man wählen, ob man in die naturwissenschaftliche Richtung gehen möchte oder in die Wirtschafts- und Rechtrichtung, ja?
Genau, ich bin natürlich in die naturwissenschaftliche Richtung gegangen.
Ach, stimmt.
Habe aber dann trotzdem Spaß an Recht gehabt und an Wirtschaft und fand das eigentlich ganz interessant. Physik war dann nicht mehr so mein Ding und Chemie und sowas, das war irgendwie, ich glaube, das war ein bisschen lehrerabhängig. Ich war früher immer sehr gut eigentlich da drin und dann hat der Lehrer gewechselt und dann fand ich es irgendwie doof.
Hm. Ja.
So. Aber eigentlich wäre, ich sage jetzt mal so, Talent wäre eher dort gewesen.
In der Naturwissenschaft.
Ja, das war, Jura ist ein Sprachstudium, das muss man ganz klar sagen. Und ich war in Deutsch mehr als mangelhaft. Also,
okay.
Meine erste Note in der Deutschschulaufgabe im Gymnasium waren 5-. Das erinnere ich mich bis heute.
Geil. Wobei ich das bei dir überhaupt gar nicht so wahrgenommen habe, weil du eigentlich schon immer relativ fleißig warst. So, also so habe ich dich zumindest wahrgenommen.
Oh, das ist interessant. Also in der Schule war ich alles andere. Fleißig.
Okay, du warst aber auf jeden Fall gut in der Schule und das ist das, was mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist. Okay, das heißt, ich glaube, bei uns ist in der Oberstufe dann auch irgendwann mal noch Recht mit dazugekommen, als trotzdem ja. als Fach. Was meine Vermutung ist zumindest, dass es dir schon geholfen hat zu verstehen, konkret, wirklich konkreter zu verstehen, worum geht es im Recht. Man hatte dann auch einen Lehrer, der sich damit auskennt und der einem so ein paar Storys erzählt, wie er das Recht auch in seinem Alltag anwendet. Das war zumindest das, was bei mir so ein bisschen hängen geblieben ist. Und da kann ich mir vorstellen, dass es bei dir auch ähnlich war, dass du gesagt hast, ey, richtig cool.
Ja, also ja, wobei mir der Rechtskundeunterricht, da war ich auch super schlecht. Also ich habe mich mit Wirtschaft dann hochgerettet, aber ich glaube, im Recht und was hatte ich da immer so eine 4 oder so.
Okay, und trotzdem hast du dann entschieden, also ich meine, ist ja dann nicht mehr lang hin bis zum Abi, trotzdem hast du dann gesagt, Jura ist es.
Ja, also nochmal, um ganz am Anfang zurückzukommen, ich hatte zwei Varianten. Das eine wäre Recht gewesen, also Jura, und das andere wäre aber BWL gewesen. Ja. Und dann wäre ich aber in Richtung mit Blick auf Investment Banking. Also das fand ich auch so super interessant, also wie da die Zahlen von rechts nach links geschoben werden, wie man da auf große Unternehmen und Schicksale Einflüsse nehmen kann, fand ich auch super interessant.
Ja.
Aber nicht so interessant wie Jura.
Okay, aber was war es dann tatsächlich, dass du gesagt hast, das sind zwei schon recht große Jobs, würde ich mal sagen. Was war es dann, was dich am Ende dann doch dazu bewegt hat, in Richtung Jura zu gehen und nicht ins Investmentbanking?
Mein Bauch. Also das ist dann auch das mit dem Charakter, dass ich gesagt habe, irgendwie interessiert mich dann die Fairness dann noch mehr. Und die Schattenseiten vom Investmentbanking sind auch 2009 ganz klar geworden. Und wir haben ja 2011 Abi gemacht.
Stimmt.
Da war dann schon die Finanzkrise, schon, sag ich jetzt mal, in den Knochen angekommen und auch Thema in der Schule und alles. Dann habe ich mich dann doch eher zu Recht hinzugezogen gefühlt.
Macht Sinn, ja.
Aber sehr, sehr uninformiert. Also das war eine Bauchentscheidung und die war auch wirklich eine Bauchentscheidung. Da war nicht so informiert mit, wie lange dauert das Studium, was sind so die Hürden in dem Studium, was sagen Leute, die Abschluss gemacht haben und so, sondern das war wirklich so, ach, ja, Gerechtigkeit, ach, studierst jetzt mal, was nimmst du? Ja, komm, nimmst du Jura. Das ist doch interessant.
Würdest du es trotzdem nochmal machen, wenn du wüsstest, also jetzt, wo du weißt, welche Hürden und welcher Aufwand auch dahinter steckt?
Nein. Also, okay. Verstehe mich nicht falsch, mein Job macht mir super viel Spaß und ich würde ihn nicht eintauschen, aber also wenn man diese Leidensgeschichte bis hierhin sieht, das ist echt...
Ich habe es ja auch mitbekommen.
Nee, ich würde es tatsächlich so machen wie mein kleiner Bruder. Ich würde wahrscheinlich eine Ausbildung machen, tatsächlich.
Okay. Ja. Aber auch im juristischen Bereich dann?
Nö. Im Handwerker.
Im Handwerkbereich, okay. Ja. Alles klar. Aber trotzdem, also dadurch, dass du sagst, es war sauschwer, kommen wir auch gleich noch darauf zu sprechen, was genau dann da die Hürden sind und wie lange sowas im Schnitt dauert und so weiter.
Wobei ich vielleicht auch sagen muss, jetzt weiß ich es, also wenn man es natürlich nicht kennt und durchläuft, ist es nochmal was anderes, wenn du sagst, machst du es nochmal und dann weißt du ja, also du kennst es ja alles schon mal und dann verliert es alleine deswegen ja jetzt schon den Reiz, weil ich ja schon weiß, was passiert im zweiten Semester, weil ich schon weiß, was im fünften, siebten und so weiter und so fort passiert. Vielleicht ist es auch deswegen, warum ich Nein sage, weil ich einfach so weiß, ja, am Anfang ist es super witzig, super cool, man hat viel Zeit und dann irgendwann kippt die Stimmung vom Examen und dann ist es halt, dann ist es.
Aber trotzdem Hut ab, dass du es durchgezogen hast, also weil bei dir hat es jetzt 10 Jahre gedauert. Ich weiß nicht, kann man sowas auch schneller machen oder ist das so der Standard?
Ja, also das kann man durchaus schneller machen.
Das Schnellste, was wirklich realistisch möglich ist?
Also ich glaube, die Minimalregelstudienzeit, sowas ist bei 8-9 Semestern ursprünglich mal gesessen. Also du kannst schon in 6 Semestern studieren, Examen schreiben, dann nach 2 Semestern noch
das zweite Staatsexamen?
Nee, den Schwerpunkt draufsetzen. Also das juristische erste Staatsexamen bestand bei mir, also ich glaube, das hat sich bisher noch nicht geändert, aus dem Schwerpunkt und einem also der Schwerpunkt ist universitär und einen staatlichen Hauptpunkt, sage ich jetzt mal. Und das erste Staatsexamen, was man jetzt als Staatsexamen bezeichnet, ist eigentlich dieser staatliche Teil des Examens.
Lass uns das vielleicht nochmal ganz kurz aufdrüsen, damit ich es verstehe. Das heißt, du hast sozusagen wahrscheinlich ein Grundstudium, mhm, oder?
Ja, genau.
Und dann hast du eine Richtung, in die du dich orientieren kannst, also wo du dann sagst, okay, es gibt ja unterschiedliche Rechtsrichtungen, Strafrecht und ich weiß nicht, was gibt es da alles?
Also alles, was man sich so vorstellen kann. Also man kann ins Wirtschaftsrecht gehen, man kann ins Verwaltungsrecht gehen, sowas wie Vergaberecht, aber auch jetzt Umweltrecht. Man kann in die Strafrichtung und in die Kriminologie-Richtung gehen, das heißt, sich auseinandersetzen oder in dem Feld bearbeiten, wie läuft so ein Gefängnisprozess ab? Also ganz nachgelagert eigentlich, das ist der letzte Schritt, aber auch wie läuft sozusagen der Prozess von der Anklage bis zur Verurteilung ab oder Anlauf des Ermittlungsverfahrens und so weiter und so fort. Das ist die strafrechtliche Richtung, Strafrechtspflege auch.
Ich glaube, das ist auch der Beruf, den man ganz oft, also vor der Serie Suits, aber ganz oft Anwälte tatsächlich mit sowas verbunden.
Ja, klar. Der bekannte Prozess ist ja eigentlich der Juryprozess.
Ja.
Den man so immer so vor Augen hat, wo einer da so ein flammendes Plädoyer hält und dann will der jemanden aus dem Knast holen oder gar nicht erst in den Knast reinbringen.
Genau, genau, genau. Aus den amerikanischen Filmen kennt man das.
Ja. Ja. Fun Fact, Juryprozesse gab es auch lange Zeit in Deutschland, da müsste ich jetzt lügen, bis in die 70er Jahre oder
okay.
So. Dementsprechend ist das diese Assoziation gar nicht so weit aus den USA geholt, sondern wir hatten selber so ein erweitertes Chefgericht vielleicht.
Aha.
Und die waren auch mit normalen Bürgern bestückt.
Interessant.
Und das wurde dann sozusagen ein bisschen zusammengekürzt in das heutige Schöffensystem.
Was ist das Schöffensystem oder wie funktioniert das?
Da werden Leute gewählt in dem Gerichtsbezirk. Also das kannst auch du dich aufstellen lassen. Ich glaube, man muss nur 24 Jahre alt sein.
Okay.
Wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht auch 25.
Ja.
Kannst du dich bei der Stadt bewerben oder beziehungsweise bei der Stadt, die das
bei dem
Gericht ist. Mhm. Also. Und dann wirst du da aufgestellt von der Gemeinde. Und dann wirst du da ausgewählt. Tatsächlich gibt es auf Amazon Prime so eine Serie, die heißt Der Beischläfer. Die zeigt dieses Schöffensystem eigentlich ganz gut, ist super witzig. Auch so die Tücken des Schöffensystems, wenn du so einen Richter, also das kleinste Schöffengericht hat zwei Schöffen, einen Richter und dann können quasi zwei Laien den Berufsrichter teilweise überstimmen in gewissen Situationen.
Okay.
Das ist eigentlich ganz witzig.
Das heißt, wir haben am Ende des Tages schon noch so eine Art Jury, die aber nicht einfach aus dem Bürgertum, sage ich, einfach mal rausgepickt wurden, sondern die sich schon aktiv aufstellen mussten und sagen mussten, ich möchte das auch machen.
Genau, und das ist auch, da wird man auch vom Gesetz, glaube ich, vom Arbeitgeber freigestellt. Also du darfst dann in der Zeit nicht arbeiten.
Okay.
Hast eine Anwesenheitspflicht und kommst dann diesem, ob das jetzt eine Nebentätigkeit in dem Sinne ist, ist halt sozusagen öffentliches Amt, was man dann
bekleidet. Machst du das, ist das ein freiwilliges Amt oder ist das bezahlt?
Okay. Ich glaube, eine Aufwandsentschädigung gibt es, aber das, glaube ich, kann man nicht als Lohn in dem Sinne betrachten, das ist ein bisschen zu wenig.
Eher als Ehrenamt.
Der bekannteste ehemalige Schöffe ist in Deutschland, würde wohl Jan Böhmermann sein. Also er rühmt sich auch lange Zeit, hat sich damit gerühmt, dass er Schöffe war und ich weiß, mittlerweile ist das, glaube ich, nicht mehr.
Ich höre den Begriff tatsächlich zum ersten Mal.
Krass.
Ja, weil ich auch gar nicht wusste, dass wie so ein Gerichtsprozess, da können wir später vielleicht auch noch ein bisschen drüber reden, wie so ein Gerichtsprozess tatsächlich aussieht. Hätte ich keine Ahnung. Deshalb finde ich es umso interessanter, dass wir das Gespräch heute führen, weil ich glaube, da einfach ganz viele Fragen für mich und vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer geklärt werden, was alles hinter so zum einen Juristen, aber auch dem Studium und dem Werdegang und hinter dem Alltag auch eines Juristen steckt. Von dem her, bin ich da gespannt, wenn wir da gleich noch drauf eingehen. Aber vielleicht nochmal kurz zurück, die Wahlrichtungen, die man wählen kann, da kann ich in unterschiedliche Bereiche gehen, haben wir festgestellt.
Ja.
Das ist wahrscheinlich ein ganzer Katalog,
Wo
du da aussuchen kannst, in welche Richtung möchte ich gehen.
Ja.
Und bei dir war es was genau?
Das war internationales Recht und privates Wirtschaftsrecht.
Okay.
Also sozusagen, was, also der, das waren zwei Teile sozusagen in dem Schwerpunkt selber, die so voneinander, ehrlich gesagt, nicht so viel miteinander zu tun hatten, aber super, für sich super interessant waren. Auch da habe ich mich tatsächlich nicht weiter als die Überschrift von dem Schwerpunkt mit befasst.
Du hast dir gedacht, ich will es gar nicht wissen, bin bis jetzt hierher gekommen, ich will es gar nicht wissen, wie schlimm
es ist. Ich fand es einfach, nö, ich habe mir gedacht, ich will was Internationales machen und privates Wirtschaftsrecht, das interessiert mich auch.
Ja.
Habe mir aber gedacht, also das wird dann eher sowas wie Gesellschaftsrecht sein, also dass man quasi sagt, so ja, jetzt schließen ein paar Gesellschafter so einen Vertrag und am Ende kommt dann eine GmbH raus irgendwie vor dem Notar. Mhm. Sowas habe ich mir eher vorgestellt.
Damit hättest du ja eigentlich den wirtschaftlichen Teil auch wieder so ein bisschen...
Ja, genau, das habe ich mir unter dem wirtschaftlichen Teil vorgestellt. Und dann bei dem internationalen Teil ist halt klar, also was passiert jetzt, wenn ein Franzose mit einem Italiener in Österreich einen Autounfall baut oder...
Ah.
Was passiert, wenn dann jetzt ein Russe, ein Türke oder ein Marokkaner da beteiligt ist, weil die sind jetzt in dem Sinne jetzt keine europäischen Staaten,
mhm.
sondern die sind aus dieser Rechtsperspektive sogenannte Drittstaaten.
Ja.
Und wie kann man da sein Recht auch gegenüber denen durchsetzen? Oder welches Recht ist ganz mal vorgelagert, welches Recht ist überhaupt anwendbar?
Stimmt.
So, also ist das Recht anwendbar, der jemanden reingefahren ist? Ist das Recht anwendbar, wo der Unfall passiert ist? Oder
also das wird immer individuell dann auch...
Genau.
Also wie sagt man...
Ja, betrachtet und okay. Einzelne Einzelfallentscheidung. Natürlich gibt es da auch Gesetze, die sowas festlegen und die dann staatenübergreifend gelten. Also in dem Fall wäre es jetzt die Rom-Verordnungen für das anwendbare Recht. Die sind in Europa vereinheitlicht.
Okay.
Das ist super. Also das hat mich sehr, sehr interessiert. Deswegen, aber das wusste ich auch im Vorhinein nicht. Ich habe da nur rein spekuliert, dass es das ist. Es war es aber dann auch.
Okay, aber bist du zufrieden mit dem Schwerpunkt im Nachhinein?
Ja, super. Ja? Vor allem im zweiten Teil war es dann so, dass ich überhaupt nicht wusste, was privates Wirtschaftsrecht ist. Und ich war in den ersten Wochen in den Vorlesungen und habe mir gedacht, was für ein Klump. Was? Jetzt kommen die da an mit Chicago School of Economics und sowas und Marktabgrenzung und sachliche Marktabgrenzung, räumliche Marktabgrenzung, Sternkartelle. Und ich habe mich überhaupt nicht...
Weil es komplettes Neuland war?
Ja, ich habe mich überhaupt... Was geht denn hier ab? Und ich war dann in einer Kartellrechtsvorlesung und in einer Wettbewerbs-, also Lauterkeitsrechtsvorlesung.
Ja.
Und dachte mir, das braucht doch kein Mensch. Kein Mensch. Und dann habe ich bei einem großen Händler für Elektronikwaren in Deutschland mein Werkstudium gemacht. Also ich war dann Werkstudent.
Mhm.
Und da war das auf einmal absolut an der Tagesordnung. Das war okay, also in dem ersten Schwerpunkt ging es in dem ersten Teil ging es dann darum, was dürfen Unternehmen untereinander machen? Also und was können Unternehmen machen, wenn sich ein Unternehmen nicht an die Spielregeln des Wettbewerbs hält?
Mhm.
Also darf ich mit Bestpreisklauseln werben? Darf ich sagen, ich habe das beste Produkt? Mein Handy ist das beste Handy am Markt. Wenn es das ist und wenn es das nicht ist, was kann dein Mitbewerber machen, der denkt, sein Handy ist besser? Und so weiter und so fort. Also das ist tatsächlich, wenn man sich das so überlegt, das ist ja absoluter Standard.
Ja.
So, und auch im Kartellrecht ist man verhältnismäßig schnell drin, weil Deutschland hat sehr viele mittelständische Unternehmen, die so eine ganz exponierte Rolle haben, die keine Ahnung, einen besonderen Baurohrtechnik haben, die es nur einmal auf der Welt gibt. Und dann haben die faktisch ja schon ein Monopol auf ihre Technologie und auf ihr Know-how. Und dann sind die auch gegebenenfalls sehr schnell im Kartellrecht drin, wenn man so sieht, dass die meisten Regelungen so aussehen, dass man ab 20% Marktanteil sich an die kartellrechtlichen Regeln halten muss, wenn man da in so eine gewisse Schwelle reinkommt. bei größeren Unternehmen ist das wirklich an der Tagesordnung tatsächlich.
Und ich wollte gerade sagen, ich kann mir vorstellen, gerade, also ich meine, auch Google hat ja, Google wird so 90% in Deutschland von Leuten genutzt, die irgendwas im Internet suchen.
Ja. Genau.
Nur weil es eine ausländische Firma ist oder ihren Hauptsitz im Ausland ist, heißt ja nicht, dass es sich nicht trotzdem an die Gesetzlichkeiten in anderen Ländern halten muss.
Exakt. Und die Frage ist halt, wenn jetzt zum Beispiel eine deutsche Suchmaschine auf den Markt käme, die Google Konkurrenz macht, darf Google die einfach aufkaufen oder sowas? Das wäre zum Beispiel eine Fusionskontrolle im Rahmen des Kartellrechts.
Dürfen die?
Unter Umständen. Okay. Aber zum Beispiel, ganz bekannt in den letzten paar Jahren, meine ich, war auch zum Beispiel, wollte sich Siemens Mobility mit Bombardier zusammenschließen und gegenüber der chinesischen Gesellschaft für Züge ein super europäisches Zugunternehmen etablieren, im Rahmen eines ganz großen Joint Ventures.
Ja.
Und das wurde beispielsweise untersagt von den Kartellbehörden, also auch im Nachgang. Also es gibt so Sachen am Markt, die möchte man einfach nicht, und das sind meistens Monopole, und dann hat man gesagt, in Europa gibt es dann quasi nur noch einen Zughersteller, und das möchten wir nicht. Wir möchten Wettbewerb auf dem Markt.
Okay, macht ja Sinn, wäre auch weltweit schön, wenn es einen guten Wettbewerb geben würde.
Okay. Ja, also das ist so der Gedanke und so. Das hatte ich natürlich alles nicht gewusst. Das weiß ich jetzt, weil ich in dem Feld ein bisschen Erfahrung gesammelt habe, weil ich dort 2 Jahre, im Schwerpunkt war ich nur 1,5, also 3 Semester, das studiert habe und genau.
Okay, das heißt, Grundstudium, wie lange dauert das Grundstudium?
Genau, das Grundstudium würde ich jetzt einfach mal sagen, ist auch realistisch, in 6 Semestern abzuschließen.
Okay, also 6 Semester Grundstudium hast du dann sozusagen gehabt.
Genau.
Dann hast du 3 Semester Spezialisierung, Schwerpunkt genau. Gewählt. Und dann kommen dann schon die Referendariate?
Nee, dann ist es bei mir aufs erste Staatsexamen zugegangen. Also okay. Man könnte das erste Staatsexamen auch nach dem 6. Semester schon schreiben. Ich würde es auch, wenn ich das jetzt nochmal neu machen würde, würde ich das auch quasi so empfehlen. Also, dass man quasi erst das Staatsexamen schreibt und dann seinen Schwerpunkt macht. Weil man ist in den 6 Semestern sehr in medias res. Also man hat das Staatsexamen geht über diese 6 Semester.
Ja.
Und der Schwerpunkt ist was, wo man quasi über seinen Tellerrand drüber blicken sollte. Und
Also der ist nicht verpflichtend.
Doch, der ist verpflichtend zu machen, okay. Aber der hat da nichts mehr mit dem ursprünglichen Stoff zu tun, in der Regel.
Mhm.
Also es gibt bestimmt auch Schwerpunkte, die sich da mit dem Stoff auch irgendwo ein bisschen decken. Aber es gibt auch Punkte wie zum Beispiel Steuerrecht, das hat überhaupt nichts mehr mit dem mit dem staatlichen Teil erstmal zu tun.
Klar, ja.
Genau.
Okay, das macht Sinn, dass das Wissen aus den 6 Semestern zuvor einfach noch frisch ist.
Genau.
Und du dich nicht nochmal von vorne komplett einarbeiten musst, weil du natürlich in deiner Spezialisierung oder in deinem Schwerpunkt vom Wissen her und von deinem Fokus her einfach jetzt schon einen Schritt weiter bist sozusagen.
Genau. Okay. Ja, wobei das halt auch immer so eine individuelle Entscheidung ist. Ich glaube, manche Universitäten lassen das auch gar nicht zu, aber da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Das muss sich, glaube ich, jeder mal an seiner Universität informieren, wie da der Studienverlaufsplan ist. Aber für mich persönlich, ich habe das nicht gemacht, dass ich nach dem 6. Semester das Examen oder die sogenannte Freischussregelung in Anspruch genommen habe. Das heißt, dass man da nochmal einen extra Versuch bekommt fürs Staatsexamen. Sondern ich wollte erstmal wirklich nichts mehr mit dem ursprünglichen Stoff zu tun haben, 1,5 Jahre, okay. Um dann nochmal anzugreifen. Und das war für mich auch rückblickend die bessere
Entscheidung. Aber hättest du es nach 6 Semestern direkt versucht, dieses Staatsexamen zu schreiben, dann hättest du einen Versuch mehr gehabt? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ja.
Okay, wie viele Versuche hast du normalerweise für ein Staatsexamen?
In der Regel hat man 2 Versuche.
Ja.
Und der Verbesserungsversuch ist tatsächlich ein Versuch, wo man sich nur verbessern kann.
Ja.
Also gleichwohl sollte man sich auch mit dieser Versuchsverbesserungsregel unbedingt auseinandersetzen und jeder für sich entscheiden, ob er diesen Versuch machen möchte. Nur beim Freischuss ist es definitiv so, wenn man ihn nicht besteht, zählt es, wie als wäre man nicht angetreten. Und man hat die ursprünglichen 2 Versuche.
Okay.
Wenn man ihn besteht, dann hat man nur noch den Verbesserungsversuch.
Okay, alles klar. Genau. Wieso sollte man sich mit dieser Formel beschäftigen?
Erstens, weil man als guter Jurist sich nie auf ein gesprochenes Wort, was so lose dahergeredet ist, verlassen sollte, sondern sich immer mit den einschlägigen Gesetzen, Vorschriften selbst beschäftigen sollte.
Okay, sehr gut.
Und die eigene Prüfungsordnung immer selber kennen sollte.
Ja. Sehr gut.
So. Ja, gefällt mir. Als grundsätzlicher Arbeitshinweis für Juristen.
Sehr gut. Also ja, ich sehe schon, du bist voll im Thema. Sehr geil. okay, das heißt dann, nach 6 Semestern und deinen 3 Semestern Schwerpunkt hast du das erste Staatsexamen abgeschlossen. Und dann ging es ja weiter, weil du bist ja ein sogenannter Volljurist. Mhm. Und hast das zweite Staatsexamen damit abgeschlossen. Wie lange hat es nochmal gedauert dann, oder wie lange dauert es auch in der Regel, bis man dann dieses zweite Staatsexamen abschließt, und was passiert in diesem Zeitraum?
Ja, also vielleicht sollte ich nur mal die erklären, wofür ist das erste, wofür ist das zweite Staatsexamen da. Mhm. Das erste Staatsexamen kann man sich sozusagen wie den Theorieteil vorstellen. Mhm. Also man lernt sozusagen, was sagt das Recht. Aber man hinterfragt nicht, lässt sich das beweisen, wie schreibe ich einen Schriftsatz ans Gericht beispielsweise, sondern man sieht einfach nur, hat A einen Anspruch gegen B. So, ganz einfach.
Okay.
Man hat so einen gesetzten Sachverhalt und da zieht man rechtliche Schlüsse daraus. Das ist das erste Staatsexamen. Das ist auch schwer genug. Das zweite Staatsexamen baut darauf auf und fragt jetzt danach, wie schreibe ich eine Klage, wie verteidige ich mich vor Gericht?
Das sind diese Texte, die da wirklich rechtssicher sein müssen dann, oder?
Also genau, also das, was jetzt wirklich dann ans Gericht geht, das offizielle Schreiben ans Gericht, das lernt man im zweiten Staatsexamen oder ist zumindest das Ziel des zweiten Staatsexamens.
Ja.
Und das könnte man als praktischen Teil bezeichnen. Der dauert, das verändert sich ab und an mal. Also früher hat das mal 3 Jahre gedauert, also ist aber glaube ich schon ein paar Jahrzehnte her. Jetzt ist es 2 Jahre, also 24 Monate. Okay. Ist eine gesetzte Zeit, ist jetzt nicht wie im Studium, dass man sich denkt, ich bin vielleicht noch nicht bereit, hänge ich noch mal ein Semester dran.
Das wird auch nicht in Semestern gerechnet, oder?
Nein, das ist ganz normal. Also man quasi mit der Anmeldung zum Referendariat meldet man sich auch zum Examen schon. Also man hat dann schon gesetzten Examenstermin.
So. Okay.
Man muss sich da meistens nochmal zur Prüfung selber anmelden. Aber klar, also wenn ich jetzt im Mai 2020 anfange, bin ich im Mai 2022 fertig.
Okay.
So, das ist dann gesetzt. Außer auch da gibt es wieder eine Freiversuchsregelung und dann darf ich da auch nochmal wiederholen. Also man muss nicht tatsächlich auf einmal das Examen bestehen.
Okay, alles klar.
Es gibt da auch.
Auch da wird es wahrscheinlich von Uni zu Uni Unterschiede geben, ob man, wann du starten darfst oder ob du jederzeit starten darfst mit dem zweiten Staatsexamen und so weiter.
Das ist sehr gut, dass du diese Formulierung gewählt hast, weil dann ist nämlich der Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Examen klar. Man ist da nicht mehr an der Uni, sondern man ist da tatsächlich am Gericht. Okay. Und man schaut da dem Richter über die Schulter. Gegebenenfalls darf man auch mal sogar eine Verhandlung selbst leiten als Richter. Und man macht den sogenannten Sitzungsdienst in der Staatsanwaltschaft. Das heißt, man tritt gegenüber dem normalen Bürger als Staatsanwalt in einer echten Verhandlung auf.
Ach krass.
Okay. Das ist, ja.
Wenn du da als Richter auftrittst, das machst du nicht alleine, oder? Also da ist wahrscheinlich der richtige Richter wahrscheinlich auch mit dabei und sagt, okay, Herr Höving oder Maximilian, sehe ich anders. Oder zählt es dann was? Oder was sind das für Fälle, die du dann machst? Das sind wahrscheinlich kleine Fälle, oder?
Ja, das sind natürlich einfache Fälle, die quasi eher so super leicht gelagert sind und die sich auch eignen.
Okay.
Also da in der Regel unterbricht der Richter da nicht, sondern er lässt dich diese Verhandlung selbst machen.
Mhm.
Er ist natürlich anwesend, weil er wird dann das in der Regel das Urteil schreiben und er muss ja sich aus der mündlichen Verhandlung auch die Überzeugung für dieses Urteil schaffen und schöpfen.
Ja.
Aber er darf dir zu Ausbildungszwecken die Leitung dieser Verhandlung überlassen.
Ja, krass.
Interessant.
Dann hast du richtig Verantwortung dann eigentlich das erste Mal.
Mhm. Ja, das gibt nicht wenige, die da sehr nervös werden.
Oder, verständlicherweise.
Ja. auch als Staatsanwalt, wenn man dann, das ist, fand ich immer sehr, sehr beeindruckend, wenn man dann wirklich da sitzt und da wird jetzt jemand verurteilt. Also aufgrund deines Antrags, aufgrund deines Plädoyers wird da jemand verurteilt.
Ja. In welcher?
Also, oder freigesprochen, das gibt ja auch die Frage.
In welchem Gerichtsbereich warst du dann? Also es gibt ja auch unterschiedliche Gerichte wiederum, die unterschiedliche Straftaten oder Belange einfach regeln
und
regeln, glaube ich, ist das richtige Wort vielleicht. Und in welchem Rechtsbereich warst du dann?
Ja, bei welchem Gericht? Genau. Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also das Referendariat ist dann, denk logisch, der praktische Teil und der ist dann aufgegliedert in ein paar Stationen. Dort ist man einmal beim Zivilgericht, in der Staatsanwaltschaft oder am Strafgericht. Man ist auch in der Rechtsanwaltschaft und man schaut sich die Verwaltung an. Das sind die vier großen Gebiete, würde ich jetzt mal sagen.
Jeweils 6 Monate. Oder kannst du das raussuchen?
Raussuchen kann man sich das nicht. Das ist vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
Ja.
In der Regel gibt es dann noch eine Station, weil man hat ja dann Examenstermin nach 24 Monaten.
Ja, stimmt.
Aber die Ergebnisse gibt es erst dann deutlich später.
Ja.
Die müssen ja korrigiert werden, wie auch im ersten Examen. Das sind ganz, ganz viele noch handgeschriebene Seiten, aber das E-Examen wird auch langsam.
Das E-Examen? Mhm.
Wird langsam so eingeführt in Deutschland.
Dass du die Prüfung am Laptop schreibst.
Ja, ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht, wie das
ist ja auch nicht
umgesetzt wird. Ist nicht mehr, war nie Thema bei mir. Okay. Bei mir war es immer nur die Forderung danach und irgendwann hat man es angefangen umzusetzen.
Alles klar.
Genau, aber es sind sehr viel handgeschriebene oder computergeschriebene Seiten, die auch gelesen werden müssen. Also es ist nicht so wie in Mathe, wo man den einzelnen Rechtsweg abhaken, also oder
den es einzelnen gibt Rechenweg Ergebnis abhaken
und
muss.
Das ist es dann, ja, klar. Genau, sondern da muss man es eher wie so ein Deutschaufsatz, wie dass man sozusagen die Schritte nachvollziehbar, die man gemacht hat, aufschreibt und diesen Rechtsfindungsprozess auch nachvollziehbar darstellen kann in einem rechtlichen Gutachten.
Da kriegst du sozusagen die praktischen Einblicke auf dem Weg in diesen 24 Monaten hin zum zweiten Staatsexamen, wo du dann die Prüfung ablegst.
Genau.
Okay, das heißt, die Tätigkeit, die du dann als Richter und als Staatsanwalt und so weiter durchgeführt hast, das waren dann in den unterschiedlichen Bereichen eben, die du gerade genannt hast, Zivilrecht und so weiter und so fort. Da durftest du
gewisse Aufgaben übernehmen und dem Staatsanwalt über die Schulter schauen, wie er die Fälle bearbeitet, mit ihm darüber reden, selber Akten bearbeiten und alles, was eben anfällt, einfach so mal so einen tiefen Einblick zu bekommen. Also ein bisschen mehr als im Praktikum, da schaut man wirklich nur über die Schulter. Aber als Referendar darf man schon die ersten Aufgaben übernehmen.
Genau.
Okay. Und am Ende gibt es ja meistens so eine Wahlstation, da kann man sich dann nochmal aussuchen, wo man denn nochmal gerne hin möchte. Da ist man noch meistens freier und offener, da kann man vielleicht ins Ausland, ins Unternehmen, Sachen, die einen gar nicht, die einem ja gar nicht offen stehen in den anderen Stationen. Also ich habe es zum Beispiel im Unternehmen gemacht und ich war super beeindruckt, was dann Syndikus-Rechtsanwalt macht.
Okay, ich versuche es gerade nochmal so ein bisschen für mich zusammenzusammeln. Das heißt, 6 Monate plus 3 Monate, gleich erste Staatsexamen, 24 Monate abschließen. Du wirst wahrscheinlich Berichte und sowas schreiben, so stelle ich mir gerade vor. Oder geht es einfach nur darum, okay, du wirst dann von dem Richter oder von demjenigen, der dich eben gerade betreut, bewertet und da sagt, das, was der Max da macht, das passt.
Genau, also man macht so Urteilsentwürfe oder sowas.
Mhm. Also ist das dann schon das zweite Staatsexamen, also die Sammlung aus diesen Checks sozusagen, die du da bekommst, oder musst du da nochmal eine extra Prüfung schreiben?
Schön wäre es, man schreibt eine extra Prüfung. Okay. Die ist sogar noch umfangreicher als die erste.
Okay.
Ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das erste Staatsexamen sind 6 5-stündige Prüfungen.
Holy
moly. Wirklich Schlag auf Schlag, also innerhalb von 2 Wochen oder so. Meistens legen sie dann, also es legt das LJPA dann Wochenende dazwischen, damit man so eine gewisse Regenerationszeit hat.
Das ist ja nett.
Aber ich meine, dass ich von Dienstag bis Freitag geschrieben habe, das erste, und dann noch Montag und Dienstag.
Okay.
Beim ersten Examen.
Hut ab, und das 5 Stunden lang, ey.
Genau, also danach ist man auch super geschlaucht. Das ja. muss man auch ganz ehrlich
Ich sagen. Weiß auch noch, dass du gesagt hast, du brauchst diese 5 Stunden auch
ja.
und wirst wahrscheinlich nie zu 100% happy sein mit dem Ergebnis, das du dann da hast.
Ja, also bei mir war es zumindest. vielleicht ist jemand anders mit exorbitant guten Noten der anderen Ansicht. Aber ich war's, bei mir war es zumindest so, dass ich mir gedacht habe, 5,5 Stunden wären entspannter gewesen. Und damit man sozusagen die Gedanken nicht so runterrasen muss, sondern dass man wirklich auch sich meinen Gedanken zweimal denken kann und sich überlegen kann, ist das jetzt wirklich richtig, was ich da mache und so. Aber ja.
Gut, aber ich kann mir gut vorstellen, also es ist ja auch so eine gewisse Drucksituation, eigentlich so gesehen auch eine gute Prüfung für einen Anwalt oder für einen angehenden Anwalt, zu prüfen, wie arbeitet der Kollege unter Druck.
Ja, das ist auch tatsächlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Hauptmotivation ist, wieso man so eine Prüfung macht, dass man sagt, dieses, was der klassische Physiklehrer immer in der ersten Stunde sagt, Leistung ist Arbeit durch Zeit. dass man da halt einen großen Zeitdruck aufbauen muss, aber auch natürlich ein großes Pensum. Also das ist 5 Stunden Klausur zu schreiben, das ist, die meisten Leute werden eher so 2 bis 3. Ich weiß nicht, Abi schreibt man, glaube ich, auch mal 5 Stunden.
Boah, das ist so lange her.
Aber glaube ich, nicht alle Prüfungen. Ich glaube, nicht alle Prüfungen schreibt man 5 Stunden.
Okay.
Dementsprechend, bei Jura macht man das dann. Ja. Jedenfalls. Und das war das erste Scheißexamen. Da hat man irgendwie 6 Prüfungen, 5 Stunden. Und im zweiten hat man, ich glaube, ich hatte 8 oder 9. Also das sind nochmal...
Auch nochmal die gleichen Bereiche oder komplett andere Bereiche?
Ähnliche, beziehungsweise die gleichen Bereiche, aber dann natürlich mit dem praktischen Einschlag. Also wenn im ersten Staatsexamen die klassische Frage ist, hat A einen Anspruch gegen B, ist im zweiten Staatsexamen eine klassische Frage oder eine Aufgabe, schreiben Sie ein Urteil oder hat die Klage Aussicht auf Erfolg oder irgendwie sowas.
Okay.
Also das schreiben Sie einen Klageentwurf ans Gericht oder an den Mandanten, der ihn dann quasi absegnet, dass man.
Also es ist schon umfangreicher, was.
Ja. Also das genau. Also was in den ersten Stunden im ersten Staatsexamen, also in den 5 Stunden im ersten Staatsexamen abgeprüft wird, wird da nochmal komprimiert. Also man muss dann noch schneller arbeiten und das dann prozessual sozusagen einkleiden. Und dann hat man im ersten Staatsexamen eine Aufgabe, die ist vielleicht 2, 1, 2, 3 Seiten lang maximal. Während du
nur die Aufgabe.
Genau, nur die Aufgabe. Und im zweiten Staatsexamen ist dann der Umfang so einer Aufgabe dann eher mal so 20 Seiten. Weil man natürlich so eine fiktive Akte bekommt. Und da ist es halt eben nicht mehr so, dass du einen feststehenden Sachverhalt hast, der einem so schön runtergeschrieben wurde, zusammengefasst wurde, sondern auf einmal, da siehst du die Akte und A schreibt das, B schreibt, oder der Verteidiger von A schreibt das, der Kläger schreibt dann was komplett anderes und du musst dir dann sozusagen das raussuchen, was für dich relevant ist, zum Beispiel als Richter oder als Klägervertreter, Beklagtenvertreter.
Ja.
Oder und dann hat man vielleicht noch ein Hauptverhandlungsprotokoll am Ende und muss sich da überlegen, wie bindet man das noch mit ein und ja.
Also
ja, jetzt super interessant, aber es ist ein riesengroßer Druck.
Und jetzt verstehe ich auch, warum du so viele Übungen gemacht hast und dann gesagt hast, nee, Sonntag, sorry Jungs, ich habe heute keine Zeit, ich muss 5 Stunden lang Probeklausur schreiben, um das einfach zu üben, um diesen Prozess dann auch zu üben, was da alles abgefragt wird und du wiedergeben musst.
Ja. Also klar, also ich meine, 20 Seiten in 5 Stunden überhaupt mal zu lesen, das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen Akademiker relativ locker an, aber
da geht es ja dann teilweise auch um Kleinigkeiten und dem musst du dann wirklich auch gesehen haben und verstehen und du liest es dann wahrscheinlich auch nicht bloß einmal durch, sondern mehrmals durch und dann sind es keine 20 Seiten mehr, sondern vielleicht dann schon 40, 60 Seiten in Summe.
Ja. Und du wirst ja nicht belohnt, dass du es gelesen hast, sondern das Lesen sind eigentlich nur die ersten, 10, 15 Minuten. Also das ist dann eher so, dass man so eine Seite erst so in einer Minute runterlesen muss und dann auch verstehen muss, was da passiert.
Okay. Ja, Chapeau, Hut ab. Das hast du jetzt bestanden, das hast du ja offensichtlich bestanden. Was kannst du mit einem ersten Staatsexamen jetzt machen und was kannst du mit einem zweiten Staatsexamen machen?
Das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz interessante Frage. Das erste Staatsexamen bescheinigt dir, dass man, ich weiß nicht, wie die genaue Bezeichnung ist, in manchen, durch manche Universitäten darf man sich Diplomjurist nennen. Bei manchen anderen gibt es eine andere Bezeichnung, aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht, genau wie die da die exakte Bezeichnung ist. Da darf man quasi grundsätzlich Rechtsberatung betreiben. Grundsätzlich.
Okay.
Das heißt, man darf im Unternehmen als Syndikusrechtsanwalt arbeiten. Man darf aber nicht mit dem ersten Examen vor Gericht auftreten. Das heißt, die klassischen Anwaltsprozesse führen.
Ah, okay.
Also es ist unter Umständen doch möglich, bei Klagen beispielsweise im Zivilrecht bis 5.000 Euro irgendwie als Verteidiger aufzutreten. Auch als Syndikusrechtsanwalt für sein Unternehmen, glaube ich, bis 5.000 Euro geht das. Aber sobald es höhere Summen geht, sobald es um außergerichtliche Verteidigung und so weiter geht, ist es dann schon ratsam, da einen Anwalt quasi einzuschalten.
Okay. Als Unternehmen. Aber als Syndikusanwalt darf ich in meinem Unternehmen sozusagen Rechtsberatung machen
und
sagen, keine Ahnung, Datenschutz ist ja immer relevant und kann dann, keine Ahnung, Datenschutzbestimmungen schreiben, die rechtssicher sind oder das Impressum verfassen, sodass es rechtssicher ist oder irgendwelche anderen AGBs und so weiter und so fort, das, was eben von Unternehmen gebraucht wird. Ich dürfte jetzt aber nicht, wenn mein Unternehmen verklagt wird oder ich als Unternehmen klage, für dieses Unternehmen auftreten und diesen Prozess führen.
Genau, also wenn, da würde dann vor Gericht ein sogenanntes Versäumnisurteil ergehen, weil dein Mandant in dem Falle nicht ordnungsgemäß vertreten wurde und dann fingiert wird, dass der niemals da war.
Ah, okay.
So, und dann würde man den Prozess verlieren, weil man sich nicht hat von einem Anwalt vertreten lassen.
Verstehe, ja, ist nachvollziehbar. Und das darfst du aber dann mit einem zweiten Staatsexamen.
Genau,
da also dann Rechtsberatung und
als
Anwalt auftreten.
Grundsätzlich, natürlich darf man nicht einfach so als Anwalt auftreten, auch nicht, wenn man das zweite Examen geschafft hat. Man muss sich natürlich noch zur Rechtsanwaltskammer anmelden. Das darf man nicht vergessen.
Okay, was heißt das genau?
Man ist dann Mitglied in der Rechtsanwaltskammer und dann bekommt man einen Anwaltsausweis beispielsweise, der einem dann sozusagen bescheinigt, dass man Rechtsanwalt ist.
Okay, also das heißt, es reicht nicht dein Zeugnis, wo drauf steht, ich habe die Prüfung bestanden.
Genau, sondern du musst Mitglied sein. Du musst halt in so eine berufsständische Zulassung letztlich, die man aber natürlich in der Regel bekommt, wenn man das zweite Staatsexamen bestanden hat.
Klar.
Und jetzt, keine Ahnung, nicht ein Verfassungsfeind ist oder sowas. Also, das sind ja dann eher schon so Ausnahmen, dass man, wenn man ein zweites Staatsexamen hat und dass man dann nicht als Anwalt zugelassen wird.
Das, okay.
Ja.
Okay, verstehe. Alles klar. Jetzt haben wir einmal besprochen, was darf ich mit dem ersten, was darf ich mit dem zweiten, wie kommen wir überhaupt zu dem zweiten? Vielleicht noch ganz kurz, weil wir gerade über das Zeugnis auch gesprochen haben, es gibt ja dieses Punktesystem bei der Bewertung.
Ja.
Und da fand ich es auch total abgefahren. Ich glaube, es gibt, wie viele Punkte gibt es maximal? 18?
Ja, ist absolut richtig.
18. Es gibt 18 Punkte, die du maximal erreichen kannst. Das ist die absolute Bestnote, die, glaube ich, noch nie erreicht wurde.
In einzelnen Prüfungen sicherlich.
Ja. Genau, aber im Durchschnitt.
Genau, im Examen ist die 18 noch nicht erreicht worden, weil du darfst. Also, das Punktesystem ist so ähnlich wie in der Schule im Abi. Wenn du 0 ist die 6 und 15 ist die 1 plus. Und jetzt ist da quasi noch eine Notenstufe mit eingeschoben, quasi das nennen sie dann vollbefriedigend. Es gibt ja sehr gut, befriedigend. Mangelhaft.
Okay, verstehe.
Oder ausreichend mangelhaft. Und da gibt es ja immer 1 plus, 1, 1 minus. Und da gibt es noch die Note vollbefriedigend, ist da reingeschoben, die dann quasi die 2 plus, 2 und 2 minus dann quasi ist. Und deswegen gibt es 18 Punkte.
Okay.
Genau, das ist aber relativ utopisch, dass man die erreicht. In der Regel ist man schon sehr gut, wenn man das sogenannte vollbefriedigend erreicht. Das ist so 9 Punkte, da ist man schon deutlich über dem Schnitt.
Also die Hälfte
Der
Punkte. Da bist du schon deutlich über dem Schnitt.
Genau, also.
Da gehörst du zu den
Top. 9 Punkte, wir haben Abi das, die 3 Plus.
Ja.
Genau, da wäre man jetzt, also vielleicht Top 30%. Also okay. Schon signifikant über dem Schnitt.
Auf jeden Fall.
Jetzt mal. Vielleicht sogar auch Top 20. Also ich habe persönlich das Gefühl, dass die Noten tendenziell eher immer schlechter bewertet werden, weil der Aufwand und weil die Fälle immer komplizierter werden, die im Examen gestellt wird und dementsprechend auch die Korrektur, sage ich jetzt mal, ein bisschen anspruchsvoller wird.
Du meinst von Jahr zu Jahr.
Genau. Es kann aber auch sein, dass es nur ein persönlicher Eindruck ist und
ja.
Der Schnitt eigentlich immer gleich bleibt und ja.
Müsste man mal nachgucken.
Genau, müsste man als Statistik nachgucken, aber ich war so. So ein kleiner merklicher Abstieg ist, glaube ich, schon in den letzten 30 Jahren oder sowas zu verzeichnen.
Vielleicht sind die Leute auch einfach immer schlechter.
Ja, das kann natürlich auch sein. Die junge Generation, die jungen Faulen.
Genau, alles nur im Internet nachgucken.
Ja, genau. Da gehört ja nichts mehr dazu, kann man alles googeln.
Okay, ach krass. Also das heißt, du hast mit neun Punkten bist du eigentlich schon der Überflieger und was ist der Durchschnitt? Wo schwimmen die meisten so mit?
Ja, ich schätze mal so bei 6 Punkten. Also 4 ist jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr ganz, also ist schon unterdurchschnittlich. Also 4 Punkte wäre dann knapp bestanden.
Okay.
Wahrscheinlich sind die meisten so im ausreichenden Bereich bei 6 Punkten.
Bei 6 Punkten, okay. Crazy. Ich finde es echt abgefahren, ja. Weil du ja dann eigentlich schon fast, du schwimmst ja dann eher in der unteren Hälfte. Und kannst es aber trotzdem noch bestehen. Also kannst du ja trotzdem vollgelöst werden.
Ja.
Aber ich glaube, dadurch, also wenn man das Ganze bis jetzt voll mitverfolgt hat, dann weiß man ja auch, wie intensiv diese Prüfungen sind und kann dann auch nachvollziehen, warum es dann trotzdem in Ordnung ist, dass jemand mit 4 Punkten oder 5 oder 6 Punkten trotzdem seinen Abschluss bekommt.
Ja.
Also für mich ist das jetzt nachvollziehbar.
Ja, 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 klar. Man muss auch da unterscheiden. Also nur weil jemand da in den 5 Stunden das nicht ordentlich hinbekommt, heißt es auch nicht zwingendermaßen, dass er da kein guter Jurist ist.
Dass es nicht besser
sondern weiß, dass er ja. Einfach nur vielleicht nicht so gut ist im Gutachten schreiben.
Ja, stimmt. Stimmt. Gibt ja unterschiedliche Disziplinen. Und ich glaube, du hast auch mal gesagt, es gibt, also für bestimmte Berufe brauchst du auch einen gewissen Schnitt. Also ich sage mal sowas wie Notar. Oder Staatsanwalt, glaube ich, war auch sowas, oder Richter. Das sind ja auch alles Jobs, die du als Volljurist sozusagen machen könntest.
Genau, also der Grundsatz ist, mit den 4 Punkten hast du den Zugang zum Richteramt grundsätzlich erlangt.
Okay.
Dementsprechend bist du Volljurist.
Ja.
Aber der Staat, beziehungsweise die ganzen staatlichen Behörden, die nehmen sich raus, je nach Funktion sozusagen nur die, in Anführungsstrichen, Besten einzustellen. Und bei Notaren sind das immer, also gerade in Bayern sind das so die ganz krassen Überflieger, sage ich jetzt mal. In den anderen Bundesländern, die nicht ein sogenanntes nur Notariat haben, ist das noch ein bisschen offener. Aber auch sind das die sehr guten Juristen oder die sehr guten Klausurschreiber.
Ja. Ja, ja, muss man, ja, ist es am Ende.
Mhm. Und bei den Richtern und Staatsanwälten, da ist es so eine dynamische Note. Also da schauen die immer, wie viele Bewerber gibt es und welche Bewerber stellen wir ein und rechnen dann hinten raus, was der Schnitt ist, den sie da eingestellt haben.
Okay,
also verstehe. Der kann auch variieren.
Verstehe.
Und dann schauen sie an, was die Mindestnote war und manchmal veröffentlichen sie das, dass sie sagen, naja, also dieses Jahr haben wir Juristen über 8 Punkte eingestellt oder über 9 Punkte, 9,0. Genau.
Okay.
Also es ist jetzt keine, in dem Sinne keine starre Grenze, sondern es ist eher so eine Linie, wie was die Verwaltungspraxis ist.
Ja, man sagen. Muss ja auch gucken, was da ist.
Ja, genau.
Wenn keiner 8 Punkte schreibt, dann ja. Und ich trotzdem Leute brauche, dann muss ich runtergehen.
Genau, und das ist sozusagen auch das, was gerade passiert. Weswegen ich vielleicht auch diese Einschätzung getrieben habe, dass die Noten eher schlechter werden, weil auch die Noten des Staates absinken. Also
okay.
Das kann man beobachten. Früher waren das immer die klassischen Juristen-Prädikatsexamen, das glaube ich ab 9 Punkte aufwärts.
Ja.
Die wurden dann in der Regel zum Richter, Richterdasein und staatsanwaltschaftlichen Dienst quasi mit Kusshand genommen.
Ja.
Und jetzt ist es so, dass es entweder wollen die Leute nicht mehr Richter und Staatsanwalt werden, was ich mir aber in dem Sinne jetzt gar nicht so vorstellen kann, weil das ist, glaube ich, eh so ein Beruf, den man aus Ethosgründen macht,
okay,
und gar nicht mal so auf die Bezahlung und so weiter an, schaut.
Wahrscheinlich alle zu verachten ist, aber...
Ja, gut, im europäischen Durchschnitt schon. Das muss man ganz klar sagen.
Echt?
Ja, das ist Deutschland relativ weit unten.
Okay. Insgesamt für den Berufsstand oder nur für den
Richter, und Staatsanwalt?
Okay. Ja, genau.
Und genau, aber die haben gerade massiv Probleme, Richter einzustellen. Durch Corona ging das dann ein bisschen zurück, diese Not, sage ich jetzt mal, bei der Behörden, weil sich ganz viele Leute gedacht haben, sie gehen zum Staat in so Krisenzeiten. Und dann haben sie dann doch einen Überschuss an Bewerbern gehabt. Zum Beispiel, sie haben auch teilweise Einstellungsstopps gehabt, sodass sich die Bewerber, die ja dann aber trotzdem fertig geworden sind, wieder so ein bisschen gehäuft haben. Mhm. Und da konnte man auch, glaube ich, verzeichnen, dass wieder der Notenschnitt wieder nach oben gegangen ist.
Okay, also insofern hatte die Corona-Krise einen positiven Einfluss auf unser Rechtssystem. Weil einfach mehr Leute sich beworben haben drauf.
Könnte man so ausdrücken?
Ja. Okay, wir haben den Schnitt, also den Notenschnitt für Richter, Anwalt, Notar. Beim Notar, ein Notar ist für mich immer einer, der irgendwelche Immobilienverträge durchliest und einfach sagt, jo, ich war dabei, es ist so. ich habe aber keine Ahnung, was ein Notar tatsächlich alles macht. Ich habe auch noch keine Immobilie gekauft oder verkauft. So stelle ich mir nur ein Notar immer vor. Aber ich glaube natürlich, dass da wesentlich mehr dahinter steckt, vor allem wenn du 9 Punkte plus brauchst, um Notar zu werden.
Ja, dann tendenziell sogar deutlich mehr
eigentlich. Dann sollte das schon haben, also ist die Tätigkeit wahrscheinlich wesentlich umfangreicher.
Ja, umfangreicher ist es, der Gedanke des Gesetzgebers, glaube ich, oder ich schiebe den Gedanken jetzt, glaube ich, einfach mal dem Gesetzgeber unter, dass wer sich eine Immobilie kauft, der tut das in der Regel nur ein-, zweimal im Leben. Da sollte das bestmöglich passieren. Wir wollen auch, dass unsere Grundbücher in Deutschland gut gepflegt sind und keine Fehler aufweisen, und deswegen sollen sich sozusagen die besten Juristen drum kümmern.
Oh, okay.
Aber auch bei Errichtung von Gesellschaften, zum Beispiel der GmbH, also Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gibt es sozusagen die Pflicht, das beim Notar beurkunden zu lassen, die Gründung. Und dann auch veranlasst der Notar auch die Eintragung ins Handelsregister, soweit ich das weiß.
Stimmt. Das kann jeder Notar machen, oder? Also in dem
Moment, wo
du einen Notar hast, dann kannst du das alles
begleiten. Da kann man ganz wild GmbHs gründen.
Das ist schon echt crazy. Aber gut, dass es die Institution gibt. Ja.
Genau. Also es gibt es in vielen anderen Ländern gar nicht mal so, wie jetzt in Deutschland, im europäischen Vergleich beispielsweise.
Okay.
Es gibt meistens schon immer eine Form von so Notar oder Notary Public, glaube ich, im Englischen ist es. Die haben dann aber wirklich nur die Funktion, die du gesagt hast, die dann quasi einfach nur sagen so, ja, der hat das unterschrieben gerade. Mhm. So, dafür braucht man dann auch nicht den besten Juristen, sondern hier in Deutschland, der macht dann sozusagen der macht dann so einen Kaufvertragsentwurf, geht den mit dir durch und erklärt das dann alles und so. Und das ist dann schon.
Okay, also es steckt schon eine ganz schöne Dienstleistung dahinter.
Genau.
Okay.
Genau.
Cool. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen abgedriftet.
Ja, das ist.
Und also der Ausgang war ja, wir wollten ja über die Noten quatschen, oder das war ja mein Ursprung nochmal, um zu dem Punkt zu kommen, wie das Notensystem aussieht. Und dann geht es ja jetzt natürlich darum, weil das ja so ein bisschen mit dazugehört zur Jobsuche. Es gibt ja diese staatlichen Berufe, die du einmal wählen kannst. Mhm. Es gibt aber auch die in der freien Industrie, wofür du dich jetzt auch entschieden hast, beziehungsweise für eine Kanzlei. Und es gibt ja dann auch noch die klassischen Unternehmen, die natürlich auch Juristen brauchen und haben. Du bist jetzt in eine Kanzlei gegangen. Wie war für dich insgesamt die Jobsuche? War es schwierig, weil es für das, was du gesucht hast, einfach wenig gab? Oder hast du dir relativ leicht getan, weil du mit einem zweiten Staatsexamen als Volljuristen sowieso relativ gesucht ist?
Also bei mir war das tatsächlich so eine gewisse Sonderrolle. Ich bin kurz vor Corona habe ich mich angefangen zu bewerben. Also auch bevor ich tatsächlich die Ergebnisse von meinem Staatsexamen hatte. Ich glaube, das ist was, was ganz untypisch ist. Die meisten Juristen warten, bis sie ihre Ergebnisse haben und bewerben sich dann.
Ja.
Ich habe das Ganze umgedreht, weil ich mir gedacht habe, in ganz vielen Berufen, ich habe das, glaube ich, bei dir auch gesehen, du hast dich auch schon, bevor du das Ergebnis deiner, deiner Bachelorarbeit hattest, hast du dich auch schon beworben. Ja. Und da habe ich mir gedacht, wieso das nicht ja auch bei Jura möglich ist. Und habe das gemacht. Das Problem ist, dass dann ganz viele Prozesse eingeschlafen sind über Corona, weil sich die meisten Unternehmen und Kanzleien gedacht haben, wir müssen jetzt erstmal schauen, abwarten. Bestandssicherung abwarten. Und deswegen bin ich tatsächlich erstmal an die Universität, an einen Lehrstuhl gegangen,
ja,
weil sich das ergeben hat. Ich hatte aber kein besonderes Ziel. Also ich habe mich bei Ministerien beworben, ich habe mich bei Unternehmen beworben, ich hatte mich bei Kanzleien beworben und da wollte ich mir einfach ein komplettes Bild machen, was sind meine Möglichkeiten, wo könnte ich mich wohlfühlen und ja, und hatte mich dann auch unter anderem bei der Universität beworben, das war eigentlich ganz nett. Ich hatte das dann sozusagen als Übergangstätigkeit für mich gesehen, als wissenschaftlicher Mitarbeiter da zu arbeiten oder gegebenenfalls zu promovieren oder sowas. Auf jeden Fall da, um einfach, ja, auch, sage ich jetzt mal, diese Krise auszusitzen, entspannt da, ja, erstmal einzusteigen und ja.
Es war einfach, einfach so ein Umweg sozusagen.
Genau, ein kleiner Schlenker.
Ja.
Es war eigentlich ganz gut, weil ich hatte ja schon gesagt, dass ich den Schwerpunkt IPR hatte, also internationales Privatrecht.
Ja.
Und dort, das war auch exakt das Thema am Lehrstuhl und da habe ich mir gedacht,
also bist du
da noch, ich wusste, dass es mir Spaß macht, ich wusste, damit kann ich mich einlesen, damit kann ich mich den ganzen Tag beschäftigen, super.
Bist so nochmal tiefer in die Materie
eingestiegen. Genau. Ja, es hat mir eigentlich ganz, ganz gut gefallen, es hat sich dann auch exakt so entpuppt. Ich konnte mich dann ganz, ganz tief in dem Feld bewegen und rechts und links schauen, mal da lesen und nicht jetzt in dem im Sinne eines Studierenden, der jetzt unbedingt in dem Semester diese Prüfung abschließen muss, da sozusagen zu studieren, sondern ich konnte mich da auch wirklich ja, frei bewegen und das in der Arbeitszeit einfach ja auch mal die ein oder andere juristische Zeitschrift, wissenschaftliche Zeitschrift lesen und ja auch kreativ werden, indem man Aufgaben für die Studenten erstellt und so. Und das war eigentlich eine sehr coole Zeit. Und irgendwann nach einem Jahr, anderthalb Jahren, habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt würde ich dann aber doch gerne in einen juristischen Rechtsanwaltsberuf und sei es Syndikus-Rechtsanwalt oder der klassische Rechtsanwalt einsteigen und
dein Gelerntes anwenden.
Genau.
Das hat dann auch gut
geklappt.
Du hast dich auf unterschiedlichste Positionen beworben und am Ende ist es die Kanzlei dann einfach geworden aus unterschiedlichen Gründen.
Genau. Also ich glaube, um das vorwegzunehmen, wie man es dann auch in jedem Beruf macht. Also man schaut sich mehrere Unternehmen an. Also bei mir, ich hatte dann mich in gewissen Bereichen eben beworben. Ich hatte mich dann jetzt nicht auf alles beworben, so im Sinne von jetzt hier Datenschutz, Arbeitsrecht, Umweltrecht, Wirtschaftsrecht und Litigation und Dispute Resolution oder wie, was man alles da machen kann oder M&A, um jetzt da so ein paar Begriffe einfach reinzuschmeißen.
Keine Ahnung, was die Abkürzungen alle sind, aber,
ja.
Aber es klingt, ja, okay. Aber kannst du dann oder hättest du theoretisch auch sagen können, pass auf, ich habe internationales Recht studiert, ich gehe jetzt nach Indonesien, USA.
Das ist eine exzellente Frage sogar. Das ist natürlich möglich, aber nicht naheliegend. Nicht naheliegend, weil man ja immerhin noch die Brille des deutschen Rechts hat, sage ich jetzt mal. Genau. Man hat das deutsche Rechtssystem gelernt und man kann auch letztlich nur zum deutschen Rechtssystem was sagen. Ich habe das vorhin schon mal anklingen lassen, internationales Recht in der Beziehung, und der ich es jetzt gelernt habe und gemacht habe, ist eigentlich sowas wie, wir schauen uns das anwendbare Recht in internationalen Sachverhalten an. Aus deutscher Sicht.
Okay.
Also was würde, wenn ein deutscher Richter über den Sachverhalt entschiede, was würde der sagen, ist für ein Recht anwendbar.
Okay.
Also gegebenenfalls auch, weil wenn es sich um europäische Normen handelt, kann man das sozusagen vereinheitlichen und sagen, was würde ein europäischer Richter dazu sagen.
Verstehe.
Also ob er jetzt in Frankreich, Deutschland oder Italien sitzt, würde dann keinen Unterschied machen, weil die zugrunde liegende Norm eine europäische Norm ist.
Ja.
Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, könnte ich in Singapur Rechtsberatung machen? Da würde ich sagen, nein. Also ich kenne mich im singapurianischen Recht
klar
nicht aus.
Also wenn, dann wird es wahrscheinlich irgendwas sein, dass eine deutsche Firma drüben
genau
eine Zweigstelle aufmachen will, meinetwegen.
Beispielsweise. Und dann sagen, wir wollen aber deutsches Recht anwenden, geht das?
Ja.
Oder können wir auf dem Vertrag, können wir in dem Vertrag deutsches Recht wählen und so weiter? Das geht dann schon. Also, und das kommt auch häufiger vor, als man denkt. Also man, also sage ich jetzt mal, ein deutscher Jurist in Singapur ist jetzt nicht nutzlos. Also um das jetzt mal ganz klar zu sagen.
Komplett entwaffnet.
Ja, also das ist, nur er kann halt nicht in Singapur über Singapur
klar, logisch.
Oder in Japan japanisches Recht beraten. Also da wird scheitert es wahrscheinlich erst schon mal an der Sprachbarriere einfach. So, also ja. Da wäre es dann schon irgendwie sinnvoll, dort an einer Universität das dortige Rechtssystem auch zu lernen, klar, was aber auch tatsächlich auch eine Möglichkeit ist im Schwerpunkt. Also man ist in der Regel im universitären Schwerpunkt in der ersten Examensprüfung ist das auch möglich.
Also du hättest jetzt auch hergehen können und sagen können, du gehst für diesen Teil eben dann nach
Frankreich?
Frankreich beispielsweise. Muss es in der EU sein oder?
Da bin ich jetzt überfragt.
Okay. Das muss aber man, du könntest nachschauen.
In der EU auf jeden Fall.
Wahrscheinlich über so ein Erasmus-Programm machen das viele.
Zum Beispiel, ja, genau. Und dann hättest du auch Einblicke in das französische Recht beispielsweise.
Genau. Und das kann man so weit treiben, dass man dann auch sozusagen so einen deutsch-französischen Doppelrechtsanwalt dann am Ende des Tages machen kann. Also das kann man sehr weit treiben.
Und man kann aber auch jederzeit, wenn man fertig mit dem Studium ist, auch das englische oder das amerikanische Rechtssystem lernen, indem man oder lernen und da auch das Bar Exam abschließen, wenn man dann quasi an, was weiß ich, ich glaube in Kalifornien und New York, also in dem Bundesstaat New York, ist das möglich und dann geht man dann quasi in so eine Ivy League Law School, lässt sich da trimmen, dann schreibt man das Bar Exam und dann ist man Anwalt in New York, also USA und Deutschland.
Ja, die haben ja dann auch noch.
Das geht auch, also.
Die haben ja auch nochmal komplett anders Rechtssystem, du musst ja komplett neu einarbeiten.
Ja.
Das ist vielleicht auch ein guter Punkt, wenn ich mir jetzt anschaue, Deutschland, das Rechtssystem, sagen wir mal, irgendein Bagatelldelikt liegt vor.
Mhm.
Und wie weit kann ich das nach oben treiben? Also ich fange mit dir an und sage, keine Ahnung, der Baum von meinem Nachbarn hängt zu mir rüber und der soll den gefälligst schneiden und der schneidet ums Verrecken nicht. Solche Klagen gibt es.
Ja, genau. Und jetzt gehen wir vor den EuGH. So
nach dem Motto. Genau. Und wie hoch, also klar, dass solche Sachen nicht vor dem EuGH gehen, aber viele echt?
Es kommt drauf an.
Es kommt drauf an, ja, das ist die klassische Antwort.
Es kommt drauf also an. Der Parkettstäbefall, der war auch beim EuGH und die Parkettstäbe sind jetzt hier nicht in den Hunderttausenden Euro an Wert. Also,
was war der Parkettstäbefall?
Es ist so ein bekannter Fall aus dem Kaufrecht. Da hat irgendwie, ich meine, dass es da um Ein- und Ausbaufälle im Rahmen der Gewährleistung ging. Also da hat irgendwie jemand, es ist nur aber rein aus der Erinnerung. Also ist vielleicht jetzt ja, nicht.
Keine Garantie,
vielleicht jetzt nicht. Nee. Da ging es gleich einfach nur darum, ob man den Ein- und Ausbau von irgendwelchen Parkettstäben oder sowas auch mitschuldet. Wenn man merkt, dass die kaputt sind oder schimmeln oder weiß der Geier was. Dass man da also nicht alleine gelassen ist als Verbraucher, sondern dass man da auch die Ein- und Ausbaukosten abbekommt.
Okay.
Und das ist mittlerweile alles kodifiziert und müssen, glaube ich, die Jurastudenten zum Glück nicht mehr auswendig lernen, weil es jetzt im Gesetz steht.
Okay, weil es den Präzedenzfall gegeben hat.
Genau, und dann hat der EuGH gesagt, ja, jetzt ist mit Ein- und Ausbau.
Okay.
So, aber der ist ja klar, also da ging es jetzt hier nicht um 50.000 Euro, wenn da irgendwelche Parkettstäbe in einer Privatwohnung ausgebaut werden, sondern eher so 500 oder so.
Ja. Ja, wenn man sich mal anschaut, was in der EU alles geregelt wird, wie die Bananen gekrümmt sein müssen und wie lange eine Gurke maximal beim Import sein darf. Gut, dann ist es auch nicht ganz abwegig, dass solche Fälle beim EuGH landen.
Manchmal ist auch so der Rechtszug eigentlich ganz interessant.
Ja.
So, also beim EuGH ist es immer so, wenn irgendwie man im so eine Letztentscheidung hat in Deutschland und da ging es halt irgendwie, war das Amtsgericht irgendwie die letzte Instanz, weil es halt irgendwie unter so einer Bagatellgrenze gefallen ist, wo es dann keine Berufung oder Revision gibt oder so. Ja, wenn man dann sagt, also wegen 500 Euro kannst du jetzt hier nicht vom BGH gehen. Also da zahlt es ja schon Vielfaches an Anwaltskosten und Gerichtskosten.
Ja, das ist tatsächlich was
das. Aber beim EuGH geht das. Da kommt das, dann ist er quasi, hat man sozusagen das Argument der Rechtswegerschöpfung und dann.
Also das ist aber dann auch die letzte Instanz sozusagen der EuGH.
Genau. Aber dann auch meistens immer nur, wenn es um europäische Normen und deren Auslegung geht. Also es geht jetzt nicht, wenn jetzt hier.
Das ist der Baum vom Nachbarn.
Wenn die Gemeinde irgendeine Bauordnung oder sowas erlässt und dann geht man da also direkt beim EuGH dagegen vor, das ist dann. Nee. Also das sind dann schon so Verbraucherrechte, Normen, die da auf europäischen Richtlinien und Verordnungen.
Ja. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, bei so einer Bagatelle, da ist ja der Vorgang dann sozusagen so, ich verklage dich jetzt, dann gehe ich, wo gehe ich überhaupt hin? Zu einem Anwalt, nicht zur Polizei.
Da gibt es jetzt ganz viele Möglichkeiten bei so Bagatellen. Also das bekannteste, wäre das Mahnverfahren. Das kann jeder Bürger selber machen. Dafür braucht man in der Regel keinen Anwalt. Das kann man eigentlich auch selber ausfüllen.
Ja.
Und damit kann man sozusagen eine Forderung rechtshängig machen, so nennt sich das. Bei Gericht einreichen, dann wird sie anhängig und bei der Zustellung wird sie dann rechtshängig.
Was heißt das genau?
Das Mahnverfahren ist eigentlich nur so ein vorgelagertes Verfahren, um so unstreitige Forderungen aus dem Weg zu räumen. Wenn jetzt beispielsweise eine Geldforderung offen ist, dann ermöglicht das Mahnverfahren, möglichst schnell zu einem Titel zu kommen. So, wenn man sich da jetzt nicht dagegen wehrt. So, also man sagt, du schuldest mir. Ja, das ist ganz klar. Das ist super. Das ist super kompliziert. Aber eigentlich in der Praxis relativ cool. Wenn du dir jetzt von mir 50 Euro leihst und gibst sie mir einfach nicht zurück.
Ja.
Und dann sage ich hier, ich fülle den Mahnverfahrensbogen aus, sage hier, Max sitzt mir hier gegenüber, hat mir hier die 50 Euro nicht geliehen und hier schreibe ich Adresse, Wohnort,
was hat sie denn nicht zurückgegeben?
Genau, hat sie mir nicht zurückgegeben, schuldet mir 50 Euro und schwupp geht's ans Gericht.
Okay.
Kann ich einfach im Gerichtspostkasten einwerfen. Also als Normalperson, ich glaube als Anwalt muss man mittlerweile das elektronische Postfach benutzen. Okay. Genau, und dann kriegst du irgendwann, nachdem das maschinell bearbeitet wurde, in Bayern wäre es jetzt das Amtsgericht Coburg, wäre da zuständig, für ganz Bayern.
Okay.
Kriegst dann so einen Mahnbescheid.
Aber die wissen ja gar nicht, ob ich dir überhaupt 50 Euro geliehen habe.
Genau, richtig. Es wird auch nicht geprüft. Das ist eigentlich ganz interessant. Du kriegst einen Mahnbescheid und da steht dann drin, ja, wenn du dich jetzt in 2 Wochen dazu nicht äußerst, dann könnte ich jetzt als Darlehensgeber, könnte ich einen Vollstreckungsbescheid beantragen, wenn du dich dann dagegen auch nicht wehrst. Ja, dann ist es wie, als wäre ich einmal komplett durchs Rechtssystem gelaufen, hätte eine vollkommen vollstreckbare Forderung, die auch nicht mehr angreifbar ist.
Und hättest recht.
Genau, und könnte einfach den Gerichtsvollzieher losschicken. Und der wird dann anfangen, bei dir daheim was zu pfänden.
Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, 2 Monate im Urlaub bin?
Ja, das sind dann die Fälle, wo man dann zum Anwalt geht und sagt, ja, wie sieht es denn aus? Gibt es da wieder Einsetzungen im vorigen Stand und so weiter und so fort.
Aber es gibt, also das sind dann aber keine Briefe, wo dann der Postbote vor der Haustür steht, hier zugestellt.
Also das ist dann schon mit Einschreiben häufig gemacht.
Doch. Okay. Crazy. Das heißt, das ist sozusagen die unterste Instanz, wo ich mich selber sozusagen einmal drum kümmern kann.
Genau, das ist so das Leichteste. Also da brauche ich in dem Sinne keinen Anwalt. Das lässt sich leicht ausfüllen und ich komme relativ zügig zu meinem Recht.
Mhm.
So, das machen auch ganz viele, sage ich jetzt mal, Online-Shop-Betreiber oder sowas, die die Sachen verkauft haben und wo die
Kunden
einfach nicht zahlen.
Ja. Ja.
Aus verschiedensten Gründen. Dann ist das häufig, dass die da einfach ein Mahnverfahren erstmal lostreten.
Okay.
Genau.
Und das nächste wäre dann, wo du dann gesagt hast, wenn es nicht ganz so einfach ist, Anwalt.
Genau, also das wird dann schon, theoretisch kann man auch selber vor Gericht Klage.
Das wäre jetzt auch noch eine Frage
gewesen. Erheben. Also das, diese 5.000-Euro-Regelung, die gilt dann also tatsächlich vom Amtsgericht, aber auch nicht umfassend. 5.000 Euro, aber der Grundsatz ist, dass man sich vom Amtsgericht selber vertreten kann und vom Landgericht braucht man Anwaltszwang. Also da ist okay. Anwaltszwang, da braucht man Anwalt und da kann man sich dann eben nicht mehr selber verteidigen, wenn man da auftritt vom Landgericht, da wird es ja, so getan, als wäre man nicht da, letztlich.
Was ist, wenn jemand den Anwalt nicht leisten kann?
Dann kann man einen Antrag auf Prozesskostenhilfe stellen.
Okay,
das heißt? Geht. Das ist ein ja, im Referendariat macht man das auch und das ist dann der PKA-Antrag. Den kann dann auch sozusagen jede Person selber ausfüllen und sagen, hier, ich...
PKA steht für Prozesskosten...
Hilfe,
okay. PKA. Mhm.
Und kann dann sagen, so, ja, hier, der schuldet mir, was weiß ich, 50.000 Euro. Aber weil er mir 50.000 Euro schuldet, kann ich mir jetzt den Anwalt nicht mehr leisten.
Ja,
gutes Beispiel. Da kann dann unter Umständen der Staat eintreten.
Das ist
sozusagen Ausfluss des Sozialstaatsprinzips.
Aber es gibt nicht Anwälte, die dir der Staat sozusagen zur Verfügung stellt, die dich dann vertreten. Du darfst dir den Anwalt trotzdem selber raussuchen.
Ja, genau. Also das mit so einer kleinen Einschränkung. Der Anwalt muss sich halt auch annehmen und das funktioniert dann sozusagen, was aber eine eigene Wissenschaft ist, mit Gebühren und häufig werden sogenannte Honorarvereinbarungen getroffen, die dann über die Gebühren hinausgehen, die dann aber auch nicht mehr über den PKH-Antrag funktionieren. Also das ist dann dann wird es wirklich kompliziert.
Ja.
Also das heißt aber im Grundsatz, der Anwalt muss dich dann nehmen, beziehungsweise nimmt dich und dann bekommt er vom Staat sein Geld.
Sein letztlich. Geld, okay. Genau. Was passiert, oder vielleicht nochmal ein bisschen ein anderes Beispiel, weil das auch eine Frage ist, die ich mir gestellt habe.
Mhm.
Sagen wir mal, ich bin vor dem Gericht, der eine klagt gegen den anderen und ich will den eigentlich gar nicht verklagen, aber er weigert sich, sage ich mal, mir meine 50.000 Euro, nimm das Beispiel vielleicht doch nochmal her, er weigert sich, mir die 50.000 Euro zu geben. Ich kann mir den Anwalt trotzdem leisten. Bleibe ich dann trotzdem auf meinen Anwaltskosten hocken?
Also
oder muss die da andere zahlen, der Verlierer des Prozesses sozusagen?
Genau, also es gibt im Prinzip zwei Schulen, was die Prozesskosten angeht. Einmal, Verlierer zahlt alles.
Ja.
Und einmal, beide Parteien zahlen ihre Rechtsanwaltskosten und gehen dann auch wieder weg. In Deutschland haben wir das Winner-Takes-It-All-Prinzip. Also der Gewinner eines Rechtsstreits, der zahlt nicht die Rechtsanwaltskosten, der zahlt nicht die Gerichtskosten und kriegt sein Recht sozusagen. Und der Verlierer, der steht dann halt ja schlecht da.
Das heißt aber auch, wenn ich jemanden verklage, sagen wir mal, keine Ahnung, ich verklage irgendeinen deutschen Konzern.
Mhm.
Warum auch immer. Und ich verliere das.
Genau.
Dann muss ich die Rechtsanwaltskosten von dem Konzern und vom Gericht und so weiter und so fort bezahlen.
Genau, also aber in dieser gesetzlichen Gebührenhöhe. Also das heißt, der Konzern kann sich jetzt nicht einen Anwalt nehmen und sagt, ja, kriegst 20.000 Euro die Stunde, das passt.
Mhm.
Und dann arbeitet der Anwalt da 2 Wochen. und dann darf die Privatperson das zahlen.
Nee, Privatinsolvenz.
Das ist schon geregelt. Also das ist schon, das geht dann nach den Gebühren und die richten sich dann nach dem Streitwert und genau.
Okay. Und das heißt für mich jetzt sozusagen, wenn ich nichts besitze, nichts habe, kann ich trotzdem vors Gericht gehen, wenn mir einer eine über die Rübe zieht.
Genau, wenn also im Grundsatz ja. Also am Ende wird dann so ein kleiner Sanity-Check gemacht, indem man quasi sagt, man darf nicht mutwillig klagen.
Ja.
Das ist dann immer der Fall, wenn sozusagen so eine gewisse Aussicht auf Erfolg da ist. Also so diese mutwilligen Klagen möchte man einfach vermeiden. Da, PKA, das, also man soll jetzt den Staat jetzt nicht für verrückte Sachen.
Klar, weil die in Anspruch Mittel natürlich nehmen. Begrenzt sind.
Genau.
Ja, also das macht natürlich Sinn.
Ja, aber im Wesentlichen, ja genau, so das ist eigentlich ganz eine ganz tolle Instanz. Gerichtsverfahren sind teuer.
Eben.
Und wenn man sozusagen anlassbezogen Sozialhilfe, sage ich jetzt mal, im weitesten Sinne bekommt, ist das ja schon ein Luxus, den man vielleicht hat.
Total. Weil du gerade sagst, sinnvolle Klagen und so weiter sollte man, wenn dann, einführen. Warum geht es bei uns, also in Amerika gibt es ja, hört man immer wieder so ganz abgefahrene Gerichtsurteile, dass jemand seine Katze zum Trocknen in die Mikrowelle gesteckt hat und sich dann gewundert hat, dass sie nicht mehr lebend rauskommt. Ja. Sowas ist ja in Deutschland gar nicht möglich.
Du schaust mich so fragend an, oder? Ja, oder?
Es kommt drauf an, oder?
Nee. Okay. Also wir haben in Deutschland auch schon echt verrückt dumme Klagen. Das muss man auch ganz klar so
sagen.
Ja. Aber tatsächlich, Fun Fact, diese Katze mit Mikrowelle, das hat es nicht gegeben, auch in den USA.
Ach, die
also das
gegeben.
Ist nein, okay. Das ist nur so ein hartnäckiger Mythos, der sich hält. Was es gegeben hat, ist diese Frau, die sich am McDonald's-Café verbrannt hat.
Stimmt.
Aber da ist auch die deutsche Berichterstattung, naja, mehr als dürftig gewesen. Es hat sich dann eher so, ist hier in Deutschland eher so rübergekommen mit, die Frau hat sich so ein bisschen die Zunge verbrannt und hat 3 Millionen Dollar Schadensersatz bekommen. Ist natürlich nicht so gewesen. Die Frau, die hat sich, ich habe mich tatsächlich mit dem Fall im Rahmen meines Studiums ein bisschen beschäftigt. Die Frau, die hat sich ungefähr ein Drittel ihres Körpers verbrannt, weil dieser Kaffee so super heiß war und die den im Drive-In gekauft hat und sich dann den irgendwie über die Hose geschüttet hat.
Alter.
Naja, die hat sich ein Drittel, also die hatte richtig schwere Verbrennungen. Und
wie heiß kann bitte Wasser sein?
Ja, das war irgendwie so also und das war jetzt auch McDonald's wurde da mehrfach darauf hingewiesen von so einer Hautklinik, dass sie doch bitte diesen Kaffee 5 Grad kühler brühen. Weil dann irgendwie so 70% der Verbrennungen irgendwie weg wären oder nicht gar nicht erst zustande kämen. Und McDonald's hat sich halt beharrlich geweigert, ihre Maschinen da umzustellen. Und irgendwann ist halt bei dieser Frau, die hat sich's geleistet in den USA. Dort ist es nämlich so, dass jeder seinen Anwalt zahlt, egal ob er gewinnt oder verliert. Die hat sich's halt geleistet und hat halt da diesen Gerichtsprozess durchgezogen. Und dann hat sie so einen genannten Strafschaden zugesprochen bekommen, den es in Deutschland nicht gibt.
In Deutschland ist es Schadensersatz, oder?
Genau, ist ein ganz normaler Schadensersatz, ja. Weil wir in der Regel versichert sind über die Krankenhauskosten und auch wir zahlen unsere Anwaltskosten dann nicht, wenn wir gewinnen.
Ja.
Und dort in den USA ist es halt anders. Die Leute, die sitzen, die zahlen das, die Krankenhauskosten selber erstmal, wenn sie jetzt nicht in dem Sinne versichert sind. Die zahlen den Anwalt selber. Dementsprechend müssen auch dann die Schadensersatzansprüche entsprechend hoch sein. Also
klar.
Wenn wir hier in Deutschland sozusagen so eine große Verbrennung hätten, dann würden erstmal die Arztkosten wahrscheinlich erstmal wegfallen oder über die Versicherung irgendwie reguliert werden, dann würde die Versicherung gegebenenfalls klagen. Was bei uns bleibt, ist letztlich das Schmerzensgeld und das fällt natürlich dann deutlich geringer aus.
Aber die Frage, die ich mir stelle, ist der McDonald's, also klar, der sollte seinen Kaffee einfach 5 Grad kälter machen, weil das merkst du auf der Zunge nicht, weil du ihn eh nicht trinken kannst, wenn der 95 Grad hat.
Wahrscheinlich.
Und so weiter. Aber trotzdem verstehe ich nicht, der Typ hat ihr den Kaffee ja nicht aus dem Fenster gegeben und hat ihr den Kaffee über die Bluse geschüttet, sondern hat er den in die Hand gegeben, der ist ihr wahrscheinlich ausgekommen und sie hat sich selber ja verbrannt.
Das ist so exakt, kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, der Deckel war nicht oben richtig drauf gemacht.
Ah.
Das heißt, sie hat ihn dann zwischen die Beine getan, hat sie, glaube ich, gebremst und dann.
Okay.
Irgendwie sowas ist passiert. Und also, es war schon Fall. Also, der Fall ist dann auch, wer möchte, kann sich auch die Berichterstattung dazu durchlesen.
Ich denke auch, dass der
breit getreten ist. Ja. Also, der ist auch tatsächlich, den findet man auch gut. In deutscher Sprache oder in englischer Sprache berichtet, diese 3 Millionen Euro, das waren nur im ersten Instanzlich, die sind auch dann nochmal gekürzt worden und die wurden dann auch noch durch Mitverschulden gekürzt. Also die ist am Ende nicht mit 3 Millionen Euro rausgelaufen, sondern ich glaube $700.000 oder sowas. Aber davon ging halt schon mal $300.000 an Klinikkosten.
Ja, klar.
Also insofern.
Aber das klingt für mich eher nach einer Klage, die in Deutschland auch möglich wäre.
Genau, also sie klingt, es ist so, um vielleicht ein bisschen abzurunden, es klingt am Anfang so, es war verrückt, der Kaffee ist so heiß, was soll das denn für ein Quatsch? Aber ich kann dir eine klassische Klage aus den USA sagen, die tatsächlich versucht wurde, die nicht durchgegangen ist. Ich glaube, gegen Red Bull, gegen den englischen,
ich glaub, die
den englischen Spruch gives you wings. Da hat er gesagt, naja, ich habe jetzt überhaupt keine Flügel.
So. Genau,
Red Bull, also das war dann, dass das so eine verrückte Klage war, aber die hat natürlich gar keinen Erfolg gehabt.
Okay. Also sie müssen, Red Bull muss in Amerika jetzt nicht auf die Dosen schreiben, dass es eben keine Flügel in Wirklichkeit verleiht.
Ja, genau, also so nach dem Motto, gibt sie Wings?
Not. Geil, okay, verstehe. Ich finde es sau interessant, es gibt so viele Sachen, die einfach für mich aus meinem Laienwissen einfach nicht so ersichtlich sind. Es hat ja auch dieses Treffen gegeben von Angela Merkel und dem,
glaube ich, dem jetzigen noch, oder also derzeit
Verfassungsrichter, obersten Verfassungsrichter, ja, glaube ich, war
Präsident des Verfassungsgerichts.
Genau.
Stefan Habert,
genau, ja, richtig. Warum war das so ein großer Aufschrei? Ist das wegen der Gewaltenteilung oder?
Also es hatte
die waren Mittagessen, glaube ich, ja.
Also das hatte tatsächlich so ein bisschen Geschmäckle am Ende des Tages, dass tatsächlich die Kanzlerin mit den Obersten der Judikative spricht, ist jetzt nicht unüblich.
Das habe ich mir auch gedacht.
Also ja, da sind einfach so ein paar Umstände zusammengekommen, wo man gesagt hat, ach, jetzt ernsthaft? So, also ich glaube, Anlass des Gesprächs war die Bundesnotbremse, also die Verschuldung des Haushalts, dass man die, glaube ich, angehoben hat.
Ja.
Aber es wurde dann auch über die Corona-Sache diskutiert. Also wie ist denn diese Regelung? Nämlich, dass die diese Freiheitsentziehung, diese neue das Infektionsschutzgesetz, dass die da einen relativ neuen Rechtsmechanismus drin etabliert hatten. Da war das so ein Randthema. Und da das Gespräch nicht öffentlich war, sondern unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hat, war das ein hochsensibles Thema, weil auch sämtliche Verfassungsbeschwerden gegen dieses Bundesinfektionsschutzgesetz in dieser Corona-Sache nicht so optimal ist, wenn man das hinter verschlossener Tür bespricht, wenn da darüber Verfahren anhängig sind, auch an der Kammer von Herrn Habert. So, das war halt für die deutsche Öffentlichkeit eher so ein
was so Geschmäckle.
Ja. Genau, vor allem war oder ist, ich bin mir nicht sicher, der Herr Habert in der CDU auch gewesen.
Stimmt, und er war CDU-Mitglied.
Ja, das sind einfach so ein paar Umstände zusammengekommen, die nicht glücklich sind.
Ja. Und aber eigentlich ist so ein Mittagessen zwischen Bundeskanzlerin und obersten Verfassungsrichter okay.
Ja, in der Regel ja. Wieso sollen die sich nicht austauschen dürfen? Das wäre ein bisschen komisch.
Also es war
Gewaltentrennung ja, aber nicht Gewaltenisolation.
Genau, die sollen ja miteinander reden.
Ja, ja.
Aber ihre Unabhängigkeit einfach wahren und das ist ja dann immer sehr, sehr, sehr persönlich. Aber das heißt, es war einfach deshalb, weil es so ein extrem sensibles Thema war und die hinter verschlossener Tür da ihr Mittagessen abgehalten haben.
Ja, und darüber geredet haben. Also man wusste, dass das irgendwo Tagesordnungspunkt war, aber man wusste nicht, was sie geredet haben. Und man muss ja auch ganz klar sagen, das sind irgendwie die heftigsten Freiheitseinschränkungen der Nachkriegszeit, die wir jetzt ja hinter uns haben, beziehungsweise durchgemacht haben oder auch noch teilweise in Kraft sind. Insofern gab es da einfach ein sehr großes öffentliches Interesse daran, da mitzubekommen, was sagt denn das Bundesverfassungsgericht, weil sie es bis dato ja nicht geäußert hatte.
Okay.
Insofern, also es sind einfach so ein paar Umstände zusammengekommen, die in Summe, also für sich genommen wahrscheinlich alle nicht wesentlich schlimm sind. Also es ist nicht schlimm, wenn der Präsident des Verfassungsgerichts einer Partei angehört.
Ja.
Es ist nicht schlimm, wenn er mit der Kanzlerin ist. Es ist auch nicht schlimm, wenn das irgendwann auch mal ein Thema der Tagesordnung ist. Aber wenn das halt so alles so ein bisschen zusammenkommt, dann ist das ein bisschen unglücklich einfach.
Unglückliche Umstände.
Das kann man natürlich jetzt bewerten, wie man möchte. Man könnte natürlich sagen, ja, die haben jetzt hier bestimmt gemauschelt und so weiter und so fort. Aber man weiß es auch nicht. Das muss man auch ganz klar so benennen.
Ja, klar. Und ich kann mir gut vorstellen, gerade als Verfassungsrichter sollte ich es vielleicht besser wissen. Aber gut, am Ende des Tages sind es halt Menschen.
Ja, es sind einfach hochsensible Themen und man kann sich da glaube ich, in Zukunft einfach nur wünschen, dass man da ein bisschen transparenter und ein bisschen ja, sensibler umgeht. Aber ich glaube jetzt nicht, dass, das ist aber das rein subjektiv, ich glaube jetzt nicht, dass da großartig was
ja, das kann ich nicht einfach,
aber deshalb aber das kann man alle nicht beantworten, das ist ja auch gerade der Kritikpunkt. Aber
Deshalb frage ich, ob aufgrund dieser Gewaltenteilung die eigentlich sich sonst gar nicht treffen dürfen, also so gar nicht treffen dürfen und irgendwie Mittagessen oder sowas, aber dann dürften die ja auch nicht miteinander telefonieren.
Ja, ja. Also man muss ja auch ganz fairerweise sagen, es wird ja immer so getan, als wäre der Bundeskanzler hier das Legislativorgan. Ist es nicht. Er ist das Exekutivorgan. Er ist nur als Abgeordneter Teil der Legislative. In Deutschland macht der Bundestag und der Bundesrat die Gesetze und nicht der Kanzler. Das ist ganz klar. Mhm. Und insofern, klar, der Kanzler hat sehr viel Einfluss, sehr viel Macht. Ja.
Ja.
Aber die Frage ist,
am Ende des Tages ist er in der Demokratie. Und wenn ansonsten würde der Kanzler nicht der Kanzler sein, sondern der Kaiser.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, okay. Klassikerfrage. wenn du eigentlich, ich liebe die Frage einfach, wenn du einen Zauberstab hättest, was würdest du an deinem Berufsfeld ändern?
Ich würde tatsächlich, weil es ein Zauberstab ist und weil ich tatsächlich nicht wüsste, wie ich es, wenn ich jetzt Gesetzgeber wäre, wie ich es machen würde.
Ja.
Ich würde tatsächlich so ein bisschen darauf schauen, dass die Gebühren und die Löhne so ein bisschen einfach angepasster werden an die neue Zeit. Also ich glaube, das hat man gar nicht so mitbekommen. Ich glaube, die Rechtsanwaltsgebühren wurden das letzte Jahr oder sowas mal erhöht und davor seit 15 Jahren oder sowas nicht.
Welche gibt, also was sind das
für die Rechtsanwaltsgebühren, die man zahlt für die außergerichtliche und gerichtliche Vertretung. An Rechtsanwalt. Also.
Okay, aber wer legt diese Gebühren fest?
Genau, das ist sozusagen der Gesetzgeber, der Staat, der legt fest, für einen Streitwert von 5.000 Euro
Ach so,
okay. kriegt der Rechtsanwalt 500 Euro oder sowas. So, und das geht auch so ein bisschen degressiv. Also am Anfang sind die Gebühren sehr hoch bei einem kleinen Streitwert, aber das ist nicht linear, dass man quasi das so locker hochrechnen könnte, sondern so degressiv. Also im Verhältnis kriegt der Rechtsanwalt deutlich weniger, wenn es ein hoher Streitwert ist, als ein niedriger Streitwert. Das ist ganz,
verstehe.
Ganz klar. Aber ich weiß nicht, ich fand das jetzt, das ist aber rein persönlich, ich finde das einfach komisch, wenn nach 15 Jahren die erste Anpassung stattfindet und kein Inflationsausgleich und nichts stattfindet in der Zwischenzeit, das muss man sich mal als normaler Arbeitnehmer vorstellen, dass man eine Gehaltsrunde alle 15 Jahre hat. Dann hat man irgendwie drei Gehaltsrunden im Leben und fertig ist. Also das ist stimmt, ein bisschen komisch. Ja. Damit will ich nicht sagen, dass Rechtsanwälte am Hungertuch nagen. Das ist ein sehr, sehr
verantwortungsvoller und dementsprechend auch bezahlter Beruf.
Ja, aber ich meine, das ist so ein erstes Weltproblem.
Ja.
Aber ich sehe da schon irgendwie so einen Missstand, sage ich jetzt mal.
Ja. Ansonsten, das wäre dein Zauberstabwunsch.
Das wär mein Zauberstabwunsch, dass man da irgendwie eine sinnvolle Regel findet, dass man quasi zum einen die Bürgerinnen und Bürger nicht überbelastet. Aber dass man auch eine gute Regelung findet, dass da eine faire Geschichte stattfindet.
Und ja.
Ich meine, vielleicht macht das auch deswegen so ein bisschen die Justiz derzeit auch ein bisschen unattraktiver, weil auch die Gehälter einfach nicht ordentlich angepasst werden im Vergleich.
Ja.
Also ein Rechtsanwalt in der Großkanzlei, der verdient deutlich ein Vielfaches von dem, was ein Richter verdient.
Das muss ganz klar sein. Du hast auch vorhin schon mal dazu gesagt, also bevor wir hier gestartet haben mit der Aufnahme, hattest du ja auch, oder haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie unser Bundeshaushalt verteilt ist und so weiter und so fort.
Mhm, ja.
Und was waren es, 2% oder so des Bundeshaushalts?
Das schwankt immer und es ist auch, auch teilweise so Länderhaushalt, Bundeshaushalt, aber in der Regel gibt der Bundeshaushalt oder die Haushaltsbücher immer so zu 2-3% für die gesamte Justiz. Das sind aber Gefängnisse, Polizei, Richter, Staatsanwälte, ist schon alles mit dabei. Und auch Fuhrpark und so weiter und so fort. Das ist meines Erachtens schon ein bisschen wenig, wenn man sich den Anteil der Verwaltung anschaut, der massiv höher ist, was jetzt zum Beispiel die Arbeitslosenversicherung und so weiter oder die auch die Rentenversicherung und sowas anschaut. Ja. Das ist ein riesen, das ist ein riesengroßer Anteil.
Das sind wie viel Prozent ungefähr?
Wäre ich jetzt überfragt, aber schon massiv groß.
Okay.
Und auch da gibt es ja Probleme, da auch da. Ist ja auch nicht so, dass wir werden die Rentner in Deutschland so, dass sie sagen würden, juhu, ich bin jetzt Rentner.
Hört auf mit dem Geld. Es reicht.
Ach, jetzt gibt's ja mit dem jetzt nur was, der schaut so arm aus in seiner Robe.
Ja.
Es ist halt vorne und hinten zu wenig da.
Genau, gibt's dem Rechtsanwalt ein bisschen was.
Der schaut aus, als hätte er jetzt da Hunger haben.
Ja. Okay. Ja, klar.
Aber deswegen noch, um zurückzukommen, deswegen Zauberstab, obwohl wissen, dass es wahrscheinlich einfach nicht gehen wird, dass es Anwälte gibt, die haben tagtäglich wirklich, leisten wirklich Großes und kriegen dafür eine Hungergebühr. Und Anwälte, die das Glück haben und dann eine gute Honorarvereinbarung mit Unternehmen abzuschließen, die verdienen dann auch entsprechend gut.
Ja.
So. Aber das wäre jetzt mal der Missstand, den ich in der Anwaltschaft aufzeige.
Ja, ja. Wo wir noch nicht so ganz drüber gesprochen haben, ist, wie dein Alltag momentan aussieht. Also ist es für dich jetzt so, dadurch, dass Prüfungsstress und permanentes Lernen und Büffeln wegfällt, ist für dich der Alltag jetzt einfacher in Anführungszeichen oder gleicht sich das aus, weil du jetzt sozusagen noch mehr Verantwortung tatsächlich, also reale Verantwortung hast als Anwalt, auch deine Klienten zu vertreten?
Also das, für mich war dieses konstant schlechte Gewissen, ich könnte jetzt noch mehr tun, und aber irgendwo bin ich im Lernniveau einfach an einem Punkt angekommen, wo es nicht mehr geht, und der ist vielleicht jetzt nicht bei 12 Stunden am Tag,
ja,
sondern der ist vielleicht mal auch bei 4 Stunden am Tag, dass man sagt, okay, da kann ich jetzt einfach nicht mehr meinen Kopf reinschaffen. Mhm. Für mich war das deutlich schlimmer auszuhalten.
Okay.
Als den Stress in der Arbeit zu sagen, okay, bis morgen muss da noch was auf den Tisch oder sowas. Wobei ich jetzt auch sagen muss, dass das eigentlich bei mir bisher noch nicht vorgekommen ist, dass ich so einen schlimmen Druck hatte. Liegt wahrscheinlich auch immer so an der Persönlichkeit. Ich bin jemand, der versucht, möglichst alles schnell wegzuschaffen und nicht versucht, Fristen auszureizen,
ja,
sodass ich am Ende hinten raus nicht so viel Druck habe. Und eher noch mit Puffern arbeiten kann, aber vielleicht ändert sich das auch, wenn es mehr Arbeitsanfall und so weiter gibt.
Wobei das ja Dinge sind, die können ja in jedem Projekt sein.
Ja.
Also es macht ja Sinn, in jedem Projekt, also am Ende des Tages, so stelle ich mir zumindest vor, sind ja Verfahren, die du hast oder Gerichtsprozesse oder Arbeitsprozesse, die du führst, sind ja nichts anderes in Anführungszeichen als ein Projekt in deinem Fachbereich
sozusagen. Ja, genau, exakt.
Genau, da macht es natürlich auch in Ingenieursprojekten macht es natürlich genauso viel Sinn, diesen Puffer mit einzuplanen, weil du ja eine Deadline hast.
Genau. Ja. Häufig kann man auch bei Gericht auch selber Daten mit verhandeln. Insofern sagen, ja, da habe ich jetzt keine Zeit, bitte nochmal eine Woche später oder sowas schauen, ob wir da einen Termin zusammenbekommen. Aber sozusagen der Stress ist einfach sozusagen von der Art her für mich persönlich hat sich verschoben.
Ja.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es andere Leute gibt, die nicht so, sag ich jetzt mal, stressresistent sind und sagen, also wenn er jetzt bis morgen was fertig ist, dann kann man sich auch mal länger hinsetzen und noch was machen.
Ja.
So, und dann muss man gegebenenfalls effektiver arbeiten. Aber es wäre jetzt auch eine Lüge, wenn man sagen würde, das Arbeiten eines Rechtsanwalts ist wie in der Examensprüfung, dass man dauerhaft eine Stunde oder 5 Stunden komplett konzentriert ist.
Das kannst du nicht.
Und
das schaffst du nicht.
Und dann irgendwie 14 Stunden das so durchhält. Also ja. das ist das ist nicht die Realität. Du
bist nach 2 Jahren im Burnout.
Wenn es so wäre. Ja. Insofern, also auch da gibt es immer so Hoch- und Tiefphasen. Und in der Regel hat man immer Zeit, wenn man möchte, da mal kurz aufzustehen, Kaffee trinken, kurz Fenster aufmachen,
ja,
Und es gibt auch nicht jede Arbeit ist super, super verantwortungsvoll. Manchmal ist es auch einfach nur Akte pflegen. Nur ein bisschen recherchieren, Sachen runterschreiben. Und das hat auch manchmal gar nichts mit Jura zu tun.
Okay. Also es gibt also auch seine Hoch- und Tiefphasen, sage ich mal, vom Anstrengungslevel her.
Ja. Und insofern, ich habe mich das auch mal gefragt, wenn man hört, so, ja, Rechtsanwälte arbeiten 14, 16 Stunden am Tag in der Großkanzlei und sowas. Ja. Das ist erstens nicht jeden Tag. Kann mal vorkommen, ja.
Ja.
Aber es sollte nicht häufiger vorkommen. Also ich glaube, das ist dann auch so ein Weckruf für sich selber, auch mal einzustehen und sagen, ich brauche dann vielleicht ein bisschen Vorlauf oder sowas auf eine freundliche Art und Weise. Aber
ja.
Also ich persönlich, also ich bin super happy und für mich sind das Arbeitsbedingungen, muss ich sagen, damit kann ich sehr gut leben und ich würde 100-mal lieber 16 Stunden am Tag arbeiten, als 10 Stunden am Tag zu lernen. Also,
okay.
Das Gefühl, da hat man am Ende des Tages was geschafft und man kann auch irgendwo mal was abschließen. Das ist halt das.
Ja.
Beim Lernen ist es halt immer so ein endloser Prozess und bei der Arbeit denkt man sich, ja okay, jetzt komm, ich habe zwar heute viel gearbeitet, aber noch 2 Stunden und dann ist das Ding vom Tisch. So, das finde ich ist angenehm und da bin ich dann auch eher bereit, nochmal ein bisschen länger zu arbeiten und dann nochmal nachzuarbeiten, vielleicht nochmal drüber zu schauen und dann ist es nämlich auch weg vom Tisch und dann kann ich das nächste machen und kann morgen schön ausschlafen.
Zumal man natürlich auch dazu sagen muss, am Ende des Monats steht natürlich auch andere Zahl auf dem Gehaltszettel oder auf dem Konto.
Ja, wenn man Glück hat. Ja, wenn man, ja, nee, aber also ist, wie ich vorne angedeutet habe, also wenn man tatsächlich nur in dem Gebührensystem ist und dann entsprechend nur geringere Streitwerte hat, dann verdient man auch als Anwalt nicht gut. Das muss man ganz klar so sagen.
Okay.
Es ist wie ein Selbstständiger, also ist ja ein freier Beruf.
Ja.
Und es ist wahrscheinlich wie ein Arzt, der gefühlt keine Patienten hat und nur Schnupfen behandelt, der wird wahrscheinlich auch nicht so viel
verdienen. Ja, stimmt. Ja, ist ein guter Vergleich. Aber trotzdem, also so der Grundgedanke, lieber arbeiten als zu studieren, einfach, du hast dann einen ganz anderen Tagesablauf, das kann ich zu 100% nachempfinden, es geht mir eins zu eins genauso.
Ja. So ein Zwischending war eigentlich an der Uni, wenn man so eine Veröffentlichung macht, da sitzt man auch mal wochenlang dran, das ist eigentlich auch ganz cool, weil man da so ein bisschen abstrakt daran gehen kann an ein Thema und nicht so, jetzt mal nicht so konkret gebunden ist, man hat ja ein Mandant, der ein Interesse vertritt oder man möchte diese Interessen des Mandanten vertreten.
Sollte
und man kann sich da nicht, man kann da jetzt nicht rechts und links gedanklich ausbrechen, indem man sagt, naja, was wäre, wenn das? Das wäre dann zum Beispiel am Lehrstuhl das Schöne, dass man da so ein bisschen die Gedanken auch abschweifen lassen kann und sich überlegen kann, naja, wie würde ich es denn so lösen, wenn das der Fall wäre und wie würde ich es denn lösen, wenn das der Fall wäre.
Und da kriegst du so ein erstes Feeling, wie es im Berufsleben sozusagen aussehen könnte.
Genau, also es wäre sozusagen als Übergang auch vielleicht vom Studierendendasein zum richtigen Berufsleben.
Okay.
Aber da kriegt man auch grundsätzlich wieder die Sachen auch vom Tisch. Das ist, fand ich einfach super viel angenehmer, dass man auch mal mit Sachen abschließen kann.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das glaube ich. Und dann kommt auch wieder was Neues dazu und dann geht da einfach ein neues Projekt los.
Genau.
Egal, ob es jetzt im Privat- oder im Berufsleben ist, es ist immer schön, irgendwelche Projekte zu haben und die dann auch abzuschließen. Du siehst ja dann auch das Ergebnis.
Genau, du siehst das Ergebnis, du siehst, vielleicht hast du einen Erbfall betreut, der dann abgewickelt ist und siehst dann, okay, hey, die Familie hat sich vielleicht nicht aufs Blut gestritten, sondern hat durch meine Hilfe wieder zueinander gefunden, auf eine faire Art und Weise.
Du musst da kommunizieren.
Anstatt dass man einfach jetzt Erbrecht ins Blaue lernt.
Ja.
Wo fängt man denn da jetzt an? So.
Ja, klar.
Schritt 1, jemand ist gestorben.
Ja.
Schritt 2, dieser Mensch hatte Geld.
Ja.
Schritt 3, jetzt beginnen die Probleme.
Leider ist es leider viel zu oft so, es ist leider viel zu häufig so. Aber dann, ich glaube, gerade bei solchen Dingen oder auch bei, es gibt ja auch Scheidungsanwälte und so weiter, ich glaube, da musst du kommunikativ grundsätzlich schon mal sehr gut sein und dich halt klar und deutlich ausdrücken können als Anwalt, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Aber da musst du ja sogar auch zwischenmenschlich irgendwie Weil wenn beide Parteien blockieren und keiner mehr mit dem anderen redet, dann bedeutet das am Ende des Tages mehr Aufwand für dich, für den gleichen Streitwert. Mhm. Und dann ist es ja im Interesse des Anwalts zu sagen, also kommunikativ so fähig zu sein, mit beiden Parteien gut sprechen zu können.
Ja, oder zumindest auch die Sache, manchmal gibt es einfach keinen Konsens und das ist auch in Ordnung manchmal.
Ja, dafür gibt es ja dann Gerichte.
Und dann, aber dass man dann zumindest die Sache einfach vor das Gericht bekommt, die dann auch, dann schreibt das Gericht sein Urteil
und dann gibt es die Entscheidung.
Und dann gibt es die Entscheidung und dann ist auch gut.
Genau.
Zwar, also man würde sich, also es gibt oft genug Fälle, in denen Gerichte kein Urteil fällen, also und dann Vergleiche schließen oder sowas, das ist auch alles möglich, aber auch dann ist sozusagen die Streitigkeit vorbei und man hat irgendwie so das Gefühl auch, man kann Einfluss nehmen auf das ganze Geschehen und man kann sich positiv, konstruktiv damit einbringen. Und ich hatte das persönlich, dass ich das beim Lernen diesen Moment nicht hatte. Und vielleicht als Tipp für Studenten, die auch mit diesem super abstrakten Gesetz Probleme haben und sich denken, ach, ich krieg mich da nicht motiviert, diese abstrakten Sachen einfach so runter zu brettern, runter zu lesen, runter zu lernen. Da hilft es wirklich als Werkstudent, als Nebenjob irgendwo in einer Kanzlei, in einem Unternehmen, irgendwo einfach hands-on Jura zu sehen. Dass man wirklich sieht, okay, da hat jetzt eine Person ein Problem und dieses Problem kann ich lösen.
Ja.
Oder dieses Problem helfe ich ihnen zu lösen.
Mit den Tools, die du bereits besitzt.
Genau. Und das hat mich sehr, sehr motiviert, ist, die Examen auch durchzuziehen und durch diese schwere Zeit letztlich. Mhm. Weil die Examensvorbereitung, das kann man ganz klar sagen, ist ein Knochending. Und hätte ich das im Vorhinein gewusst, hätte ich es wahrscheinlich nicht studiert. Da hat mir die Unkenntnis
hat dir geholfen.
Geholfen, ja.
Okay, also den Podcast vielleicht lieber nicht anhören, wenn du Jura studieren willst. Zu spät. Okay, jetzt wollte ich dich gerade noch irgendwas fragen, ich habe es aber vergessen.
Ja, ich kann auch dran anknüpfen und ein Klischee ausräumen, sage ich jetzt mal.
Gerne.
Als Jurist lernt man nicht das Gesetz auswendig.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Richtig, perfekt. Danke, sehr guter Übergang.
Da lernt man nicht das Gesetz auswendig. Man darf das Gesetz mit in die Prüfung nehmen. Es geht darum, das abstrakte Gesetz auf den konkreten Fall zu übertragen. Und das ist schon schwer genug. Also wenn ich, ganz, ganz klassischer Fall, wenn ich dir Strom klaue, habe ich dir dann eine Sache geklaut. Das ist die Frage, die der Jurist beantworten muss. Ist Strom eine Sache im Sinne des Diebstahls zum Beispiel? Ich kann es auslösen, nein, und deswegen gibt es dafür einen extra Paragraphen. Aber ja. Aber alles sowas. Oder wenn ich deinen Kopf gegen eine Wand haue, ist das Wand ein gefährliches Werkzeug?
Ja.
Ist die Wand ein gefährliches Werkzeug? Weil dann wäre man in einer anderen Situation, in einer anderen Strafbarkeit, in einem anderen Strafbarkeitsrahmen. Alles sowas. Also
okay.
Es geht da nicht darum, dass man weiß, was die Körperverletzung im Gesetz sagt, sondern es geht darum, dass man sozusagen die Merkmale im Gesetz auf den konkreten Fall anwenden kann. Das ist schon schwer genug.
Okay, verstehe. Ich habe es mir eher so vorgestellt, dass du den Rechenweg, also wenn ich es mit der Mathematik vergleiche, den Rechenweg zur Verfügung stelle, um
genau.
Ein Ergebnis zu erreichen.
Genau, aber das ist auch so der Fall, nur du kriegst halt die Formeln, von denen du ausgehst, kriegst du in der Formelsammlung ist gleich Gesetz, kriegst
ja,
du halt bereitgestellt.
Ja.
Aber den Weg, dass du quasi in die Formel die konkreten Sachen einsetzen musst, also in dem Fall den Sachverhalt, der dahinter liegt und dann dich auch nicht verrechnen darfst, sondern die ganzen einzelnen Schritte bis zur Rechtsfindung durchdeklinieren musst, das ist in der Tat so. Das ist dann auch wieder mit Mathe vergleichbar. Letztlich ist auch jedes Gesetz so ein kleiner Algorithmus. Nämlich,
ja.
Du hast eine Wenn-Teil und einen Dann-Teil. Der Dann-Teil ist die Rechtsfolge und der Wenn-Teil sind die Tatbestandsvoraussetzungen. Also, wenn ein Mensch einen anderen Mensch tötet, dann. So, das ist ein kleiner Algorithmus letztlich.
Dann Erbrecht.
Dann Erbrecht.
Okay, nee, verstehe. Ja, das macht zu 100%, aber perfekt, geil. Das war echt die Frage, die ich noch auf der Zunge hatte. Aber du musst ja trotzdem so viel wissen. Also, keine Ahnung, wenn es um, sagen wir mal, nehmen wir das Beispiel, wenn A B tötet, dann musst du trotzdem wissen, wo muss ich denn überhaupt nachgucken?
Ja, wobei die haben auch Mordparagraphen oder den Totschlagsparagraf muss man erstmal finden im Gesetz. Da muss man überlegen, das ist übrigens das nächste Klischee, was man ausräumen kann. Also Mord ist nicht geplant und Totschlag ist nicht immer aus dem Affekt, sondern Mord hat gewisse Merkmale und Totschlag kann auch geplant sein. Aber da sind die sogenannten Mordmerkmale nicht einschlägig. Also man hat nicht habgierigen Menschen getötet, man hat nicht aus sonstigen niederen Beweggründen einen Menschen getötet oder heimtückisch oder da gibt es noch das mit der Bombe. Das ist, wenn das auf einem besonderen gefährlichen Weg passiert, also wenn man auch andere Menschen dabei erwischen könnte.
Okay.
Genau. Oder um eine andere Straftat zu verdecken oder sowas. Da sagt man, das ist ein besonders schlimmer Totschlag und deswegen ist man dann ein Mörder.
So. Okay.
Genau, und dann muss man quasi als Jurastudent diese einzelnen Mordmerkmale zwar nicht auswendig können, aber man muss wissen, was der Gesetzgeber damit meint, wenn er schreibt, Habgier. Dann ist es sozusagen ein wäre jetzt als Beispiel so ein Gewinnstreben über alles, über dass man das den eigenen monetären Vorteil über das Leben eines anderen
stellt.
Ja. Der ganz klassische Fall ist der Auftragskiller, der quasi sagt, ich will das Geld haben und dafür bringe ich jemanden um. Ja. Also damit stellt er Geld über das Leben eines anderen. Und das ist sozusagen das, was ich mir auswendig lernen musste im Jurastudium, ist zwar nicht das Gesetz, aber was das Gesetz sagt und wie man das Gesetz interpretiert.
Was dieses Abstrakte ist, was du auch
genau
gemeint hattest, ja, das ist ein perfektes Beispiel, glaube ich.
Genau, also beispielsweise, also wieder so ein, das nennt sich dann auch dieser Vorgang, nennt sich dann Subsumption und dann ist halt die Frage, was ist, wenn ich den jetzt in Bitcoin zahle? Den Mörder oder den Auftragskiller. Ist dann auch Gewinnstreben? Ist damit Geld gemeint, Habgier?
Abgefahren. Ich finde es echt richtig verrückt. Und weißt du, was ich auch verrückt finde? Dass es so viele geschriebene Seiten gibt, die genau das definieren, also diesen Wenn-Dann-Algorithmus, die Inhalte ja teilweise auch genau definieren. Wenn XY eintrifft, dann Z. Und dass das alles definiert ist und wir haben so unfassbar viele Gesetzesbücher, wo so unfassbar viel festgeschrieben ist, damit unsere Gesellschaft so funktioniert, wie sie es eben tut.
Ja.
Das ist das, was ich so faszinierend finde und dass das auch über so eine ewig lange Zeitspanne entstanden ist. Der Ursprung, denke ich mal, ist irgendwo im römischen, griechischen.
Ja, kann man schon wahrscheinlich so sagen. Wahrscheinlich,
ja. Und das ist über die letzten Tausende von Jahren bis zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier sind, entstanden und darauf basiert unser ganzes gesellschaftliches Zusammenleben und Gefüge. Schon echt verrückt.
Ja. Ja. Wahrscheinlich sind sogar die Religionen die ersten, die diese Gesetze mit den 10 Geboten.
12 Gebote, 10 Gebote, oh Gott.
die damit angefangen haben.
Richtig, ja. Ne?
Sollst nicht töten. Das ist zwar noch ein bisschen eine andere Formulierung, als wenn du tötest, dann.
Ja. Aber am Ende so, ja, waren eher Richtlinien, aber daraus ist genau das entstanden, wo wir heute sind. Ja. So Max, jetzt wäre das eigentlich schon ein wunderschönes Schlusswort, aber ich habe noch ein Thema, das ich mit dir besprechen möchte. Und zwar geht es um die Krisensicherheit deines Berufsstandes und auch so ein bisschen um die Zukunft, wie es sozusagen langfristig weitergeht. Deshalb allererste Frage. Für den Zukunftsbereich sozusagen der Juristerei. Wie krisensicher schätzt du den Beruf des Juristen beziehungsweise des Anwalts ein?
Es kommt so ein bisschen auf die Krise an, würde ich sagen. Ja. Also als Anwalt kann man sehr viele Krisen durchstehen. Lass es die Bankenkrise sein, da würde ich sagen, dass der Rechtsanwalt für Arbeitsrecht tendenziell eher mehr zu tun hat als eher weniger. Aber in der Regel, dass quasi der ganze Berufsstand des Anwalts durch eine Krise, sage ich jetzt mal, betroffen ist, da muss schon wirklich so dystopische Zustände oder sowas herrschen. Also,
weil es passiert ja eh immer irgendwie
irgendwas. Ja, also rechts ist irgendwie immer betroffen von der Gesellschaft. Man ist halt die Frage, inwiefern man sich entwickeln kann und möchte und da man Mandate ranziehen kann. Also wenn ich jetzt überhaupt gar keine Ahnung im Datenschutz habe, dann ist halt natürlich schwierig, da datenschutzrechtlich zu beraten.
Klar.
Aber nichtsdestotrotz ist ja derzeit zum Beispiel Datenschutz ein sehr wichtiges Thema.
Ja.
Und der rechtliche Umgang damit.
Und da könnte ich mich dann quer entwickeln, sozusagen, müsste ich mich halt einlesen, die eine oder andere Schulung machen und könnte dann in die Richtung...
Beispielsweise, ja, richtig.
Okay.
Man könnte zum Beispiel eine Fortbildung als Datenschutzbeauftragter machen und dann...
Weil ja der Rechenweg oder dieser Algorithmus ja immer gleich funktioniert, dieses abstrakte Denken funktioniert
auch. Genau, also die Arbeitsweise ist als Jurist immer relativ ähnlich.
Ja.
Die Arbeitsweise. Natürlich die Kenntnisse der Rechtsprechung, der gesetzlichen Interpretation und so weiter, die muss man sich natürlich dann fürs jeweilige Rechtsgebiet drauf schaffen.
Ja.
Aber die Arbeitsweise ist überall dieselbe letztlich.
Okay, das ist natürlich schon mal geil. Das macht natürlich auch Sinn, dass du sagst, okay, in dem Bereich werde ich nicht mehr gebraucht, in Anführungszeichen, oder werden einfach nicht mehr so viele Anwälte gebraucht, dann
entwickle
ich mich in eine andere Richtung.
Oder es interessiert mich nicht mehr.
Oder
manchmal hat man, manchmal hat man ja den Impuls, sich beruflich zu verändern, dass man quasi sagt, ja, also Fachanwalt für Erbrecht interessiert mich einfach nicht mehr, wenn Leute sterben oder wie auch immer. Ich möchte jetzt mich zum Beispiel mit Legal Tags auseinandersetzen.
So.
Mit was genau? Legal?
Legal Tags. Also das ist sowas, die neue Form von Technologie mit
Rechtsdienstleistung verknüpft. Also viele Leute kennen das unter flightride.de oder weniger Miete oder sowas, dass man quasi oder dass man sein Blitzerbescheid einfach irgendwo einschickt, der wird dann geprüft und also in Anführungsstrichen automatisch geprüft. Und dann bekommt man das Ergebnis von wegen, ja, hier könnte man dagegen vorgehen oder hier nicht, zum Beispiel. Also es gibt ganz viele Formen von Legal Tech. Das ist sozusagen da, wohin sich die Rechtsdienstleistung hinbewegt.
Ach, Legal Tech wie Technology.
Ja, genau, richtig.
Okay, ich war gerade bei Tags, weil du Tags
gesagt
hast und dann wusste ich nicht, ob du die Steuer meinst
oder
den Hashtag oder was auch immer. Okay, Legal Technologies. Ja, wie sieht's da insgesamt zukunftstechnisch aus? Das ist natürlich auch was meine Freundin, die hat... Da machen sich ja teilweise Seiten auch komplett selbstständig. Meine Freundin ist irgendwann mal nach USA geflogen und ihr Flug hatte ewig viel Verspätung. Und dann haben sie ihr sozusagen einfach die Kohle beschafft, ohne dass sie was davon wusste. Haben, glaube ich, sogar einen Teil dann einbehalten. Sie haben sie, glaube ich, gefragt, ob sie das machen möchte. Sie könnte so und so viel Kohle bekommen, kostet ihr nichts, sie müsste so und so viel abgeben. Nach ein paar Jahren war das sogar. Und dann hat sie gesagt, ja, macht's einmal. Und am Ende des Tages hat sie ein paar hundert Euro von ihrem Flug zurückbekommen.
Ja, also ja genau, also das sind wo sich einfach der Rechtsmarkt auch in gewisser Form hinbewegt, wo sich auch regulatorisch was getan hat, wo der Gesetzgeber ein bisschen nachgearbeitet hat, der BGH auch so ein bisschen schon Entscheidungen getroffen hat. Aber genau, also das ist so... Das ist eigentlich ganz sozusagen das neue Feld, was so die Startup-Mentalität cool. auch ins Recht reinbringt.
Also es muss nicht verstaubt sein zwischen den ganzen
Rechtsbüchern. Überhaupt nicht. Also
cool.
Das ist super interessant.
Was sind insgesamt so die Zukunftstrends für den Legal-Bereich? Was kann man sich da, was gibt es da momentan für Startups und mit Ideen?
Genau, also einen ganz umfassenden Blick über den Markt habe ich nicht, aber im Wesentlichen sucht man sich repetitive Tätigkeiten aus und versucht sie halt irgendwie mit KI zu verbinden. Also in einem Bereich, den kenne ich jetzt ganz tiefen Einblick, aber so einen leichten Überblick würde ich jetzt sagen, wäre bei einer sogenannten Due Diligence im M&A-Bereich, das heißt im Zukauf von Unternehmen, wird immer ein Rechtsdienstleister, ein Rechtsanwalt gefragt, ob die Verträge, die ein Unternehmen geschlossen hat, das in Anführungsstrichen das zu kaufende Unternehmen, sind das gute Verträge.
Okay.
Im Sinne von, ein Unternehmen ist ja sehr viel, es ist ja sozusagen die Summe aus einer Handelsbeziehung wert. Ich kaufe, wenn ich ein Unternehmen kaufe, mache ich einen Preis dran, weil das ein besonders profitables Unternehmen ist.
Ja.
Und da ist besonders wichtig, dass zum Beispiel lange Lieferbeziehungen oder sowas stattfinden können oder dass Verträge besonders gut geschrieben sind, dass die besonders wasserdicht geschrieben sind.
Ja.
Und da macht man sozusagen so eine schauen sich Rechtsanwaltskanzleien diese Verträge an und bewerten die und sagen, dieser Vertrag ist eher risikoreich, der ist eher für den Vertragspartner geschrieben, da sehen wir ein Problem oder da sagen wir, das ist ein guter Vertrag, das sind besonders gute Konditionen für, also in rechtlicher Hinsicht, für das zu kaufende Unternehmen. Deswegen würden wir da sagen, hieraus würden wir einen höheren Unternehmenswert berechnen.
Okay.
So. Und dann derjenige, der das Unternehmen dann kaufen möchte, der kriegt dann sozusagen von uns diesen Report und kann darauf seine Kaufentscheidung dann ein bisschen ausdifferenzierter betrachten.
Und er weiß zumindest, welche Verträge er nochmal genauer anschauen sollte.
Genau, oder wo man vielleicht auch nachverhandelt. Ein Vertrag ist ja nichts oder muss nichts für die Ewigkeit sein, ja. Da kann man nachverhandeln, aber er kennt die Risiken. Und in diesem Zusammenhang, da gibt es teilweise bei Unternehmenskäufen und Zukäufen Tausende an Dokumente. Und da ist man auch dabei, dass man, besonders wenn die Dokumente gleich sind oder sehr ähnlich, also bei einer Banken-Due Diligence beispielsweise, die haben häufig Zehntausende ähnliche Kreditverträge abgeschlossen.
Was heißt Due Diligence?
Das ist die rechtliche Bewertung. Also okay. Ist nur der Vorgang. Gerade in diesem Zusammenhang werden ja ganz viele gleichartige Dokumente geschlossen und dann hat man es schon, ist man, glaube ich, gerade auf dem Status quo, dass man darüber eine KI laufen lässt, die quasi nur noch die Unterschiede in den Formulierungen auswirft,
okay.
sodass man quasi einmal diesen Mustervertrag in rechtlicher Hinsicht prüfen kann und dann nur noch die Unterschiede zu diesem Mustervertrag noch bewerten kann oder muss. Und das sind eigentlich so Tätigkeiten, dafür hat es vorher auch keinen Rechtsanwalt gebraucht, einfach nur um zu schauen,
ja.
ist das Dokument A gleich dem davor oder welche gibt es irgendwelche Abweichungen?
Aber es war halt eine super aufwendige manuelle
es
Arbeit.
Es ist eine super aufwendige Arbeit und dafür müssen ja auch Rechtsanwälte angestellt werden oder zumindest ganz viel Manpower angestellt werden. Ja. Und
die Zeit, ey, bis du so ein Dokument gelesen hast.
Genau. Genau. Und da ist eine KI einfach deutlich schneller und deutlich effizienter. Und das ist sozusagen das, wo so rein repetitive Arbeiten gerade versucht werden auszulagern. Das hat natürlich für den Mandanten Kostenvorteile, weil der Rechtsanwalt, der sich vorher die 10.000 Dokumente durchgelesen hat, natürlich einen höheren Stundensatz hat, als die KI
absolut, ja.
Darüber braucht. Und genau.
Okay,
und man hat dann auch sozusagen ja diese computertechnische Deterministik, also dass man quasi sagt so, ja okay, da hat jetzt ein Computer drüber geschaut, im Zweifel wird der erstmal auch nicht müde und übersieht Sachen, sondern der kann die erstmal ein bisschen genauer.
Ich kann mir halt vorstellen, dass so eine KI, die muss ja auch irgendjemand programmieren, wenn der da irgendwie Schindluder treibt mit dieser KI, dann keine Ahnung, wenn da drin steht, bei Firma X handelt die KI immer zugunsten der Firma X, weil Firma X hat den bestochen. Mhm. Jetzt mal rein hypothetisches Beispiel. Da schaut ja kein Jurist, schaut in den Text,
also in den Quellcode,
in den Code. Ja. Genau. Das Risiko besteht ja natürlich immer, klar.
Klar, also ich würde aber jetzt eher für gering ansiedeln, vor allem weil der Programmierer erstmal ja eine KI programmiert und vielleicht auch gar nicht weiß, in welches Projekt ich dann da einsteige.
Ja, und am Ende des Tages, so wie du sagst, es guckt ja trotzdem immer mal nochmal ein Anwalt drauf.
Genau.
Also die letzte Instanz bist du dann, ist ja dann trotzdem immer noch menschlich.
Ja, wobei man natürlich Das natürlich mit dem Mandanten vereinbart, dass man quasi sagt, also man sagt jetzt nicht, da schaut ein Anwalt drüber und lässt die KI drüber laufen und dann denkt der Mandant, naja, es hat ja ein Anwalt geprüft, sondern da wird ja der Prozess offengelegt. Da wird gesagt, wir haben die und die KI, wir halten die für sehr gut, die ist dafür geeignet, wir würden die einsetzen. Und dann sagt der Mandant, ja, ist in Ordnung.
Okay.
Ist für mich mit einem Kostenvorteil verbunden.
Da wird wahrscheinlich auch kein Mandant sagen, nö. Also wenn du das so erklärst, wie du das jetzt gerade erklärt hast, dann würde ich sagen, ja, macht Sinn.
Weil wahrscheinlich
bitte noch, nicht anders. Ja, weil es wahrscheinlich noch weniger fehleranfällig ist, weil der wirklich vergleicht, ist das A wirklich ein A und die Wörter und ja, kann ich mir gut vorstellen. Crazy. Ja, KI ist ein mächtiges Werkzeug. Da bin ich gespannt, was da in Zukunft insgesamt
noch kommt. Genau, aber insofern halte ich es jetzt nicht für so kurz- oder mittelfristig wahrscheinlich, dass jetzt was immer so ein bisschen berichtet wird oder so oder gesprochen wird, dass jetzt eine KI erstmal die komplette Tätigkeit eines Juristen übernehmen kann. Erstmal, also eben zumindest kurz- oder mittelfristig dürfte es da schwierig werden. Das Gleiche ist ja auch alleine schon es gibt ja auch sehr gute Übersetzungsprogramme und sehr so weiter, aber es gibt ja immer noch den Beruf des Übersetzers.
Ja.
Also.
Ja, und ganz ehrlich, am Ende würde jetzt ich nicht von der Maschine verklagt werden wollen. Also ich würde nicht haben wollen, dass ich, keine Ahnung, vom Gericht stehe und du babbelst das alles wie in so eine Maschine rein und die Maschine sagt dann, und der andere, also du sagst deins und der andere sagt seins und da werden die ganzen Dokumente werden reingeworfen und die KI liest es raus und am Ende sagt, heißt's, du gehst 20 Jahre in den Bau.
Ja, also dass es dann auch so eine Richter-KI gibt, also das wäre dann sehr, sehr bedenklich, glaube ich,
das insgesamt.
Aber so grundsätzlich die ganzen juristischen Prozesse, die brauchen wahrscheinlich erst noch, bis die KI so abstrakt denken kann, subsumieren kann. Das sind so komplexe Datenverarbeitungsprozesse erstmal, dass es sehr schwierig ist, erstmal, also dass die KI versteht, in welchem Raum sie sich befindet, dass es, wenn es quasi ein Kaufvertrag geschlossen wird, dass es immer repetitiv ist, dann versteht die das. Aber
genau.
Wahrscheinlich, sobald es Mietvertrag, Bauvertrag,
in dem Moment, wo dieses abstrakte Denken einfach notwendig ist, wird es, glaube ich, schon schwierig.
Ja.
Und was man auch nicht vergessen darf, ist, finde ich, eine gewisse Menschlichkeit gehört einfach dazu. Es gibt ja diesen geilen Richter, kennst du den in den USA, da gibt es ja zig Videos von dem, wo er irgendjemand hat wieder ein Verkehrsvergehen begangen und das ist ein Großvater und er ist mit seinem Enkel dort und dann wird ein Video eingeblendet, was heißt, das sind sie und sie sind über die rote Ampel gefahren und dann fragt dieses kleine Mädel, wie soll man jetzt was kriegt jetzt der Opa für eine Strafe? Und dann sagt sie, der ist heute schon wieder über Rot gefahren.
Oh je.
So, und keine Ahnung, dann kriegt der halt eine leichte Strafe oder der Richter fragt dann auch mal irgendwann anders den Jungen und war es der Opa oder der Papa oder sowas und dann sagt der Junge nein. Und dann sagt er, okay, alles klar. Dann passiert jetzt auch nichts oder irgend so wie. Also das meine ich mit Menschlichkeit, keine Ahnung, ob das real ist oder nicht. Angeblich ist es echt. Und also das gehört einfach mit dazu.
Ja, gerade im Strafrechtsbereich, klar, man ist Richter über Menschen und nicht Richter über Nummern und man ist halt auch quasi ein Mensch, ja klar. Ja, aber auch so die im zivilrechtlichen, im verwaltungsrechtlichen Bereich Sachen, die das ist erstmal, glaube ich, eher so eine Hilfestellung, die
das macht Sinn.
Die auch für alle akzeptabel ist, die für alle Mehrwert hat.
Ja.
Und
wie siehst du? Also ich habe mich in letzter Zeit immer mal wieder mit NFTs beschäftigt. Das sind ja so diese Blockchain-Zertifikate, die nicht veränderbar sind sozusagen, wo du beispielsweise hast ein Bild und kannst dem den Stempel aufdrücken, damit offiziell ist, dass dieses Bild dir gehört.
Mhm.
Und das ist ja im Endeffekt auch nichts anderes, wie wenn ein Notar auf das Dokument einen Stempel draufhaut, seine Unterschrift dazu und sagt, okay, das gehört wirklich dir.
Mhm.
Glaubst du, solche Sachen könnten auch irgendwann einen Notar ersetzen? Weil am Ende ist da, also für mich ist ein Notar, wenn ich jetzt zum Beispiel Haus kaufe, der sitzt dabei und bestätigt sozusagen beide Seiten und sagt, also ist als dritte Person sozusagen dabei und bestätigt das nochmal.
Ja, der beurkundet sozusagen die Willenserklärung.
Genau. Das ist der juristische Ausdruck, danke.
Ja, war ein bisschen zu nerdig jetzt schon.
Nee, aber das trifft ja den Nagel auf den Kopf. Glaubst du, das ist überhaupt möglich, dass, sagen wir mal, wir zwei, du verkaufst mir ein Haus und ich kaufe das und wir beide machen dann einfach nur noch einen NFT-Vertrag und das Thema ist erledigt?
Also, ich weiß es gar nicht, das hört sich für mich irgendwie wie so eine neue Form des Besitzes oder des Eigentums oder zumindest,
ja.
Und jetzt wird es noch ein bisschen technischer, eine Form der Legitimation, eine Form des Legitimationsträgers. Also wenn du quasi sagst, dir gehört dieses Bild, dann meinst du bist Eigentümer des Bildes, genau, wahrscheinlich. Ja. Weil zwischen tatsächlichem Besitz, sage ich jetzt mal, und Besitz, tatsächliche Sacherschaft über eine Sache, kann es zum Beispiel Mieter sein, der Mieter ist aber nicht zwingend Eigentümer.
Genau. So. Das Einmaleins.
Ja, genau.
Das, was man gelernt hat in der Uni. Ja,
geil. Genau. Und tatsächlich ist es so, dass es häufig im Gesetz der Besitz der Legitimationsträger ist, dass man quasi sagt, wir vermuten erstmal, außer du kannst es an was anderes beweisen, dass die Kleidung, die du trägst, auch dir gehört.
Ja.
So. Und jetzt kann zum Beispiel der Edeka oder wie auch das Klamottenladengeschäft sagen, der ist da vorher nackert reingelaufen. Und dann angezogen wieder rausgelaufen.
Okay.
Das waren unsere Sachen. Die gehören dem nicht.
Ja.
So, und so hört sich das an, wenn du so ein Stempel auf so ein Bild druckst, der quasi nicht veränderbar ist.
Genau.
Dass das eher sowas wie in Richtung Legitimationsträger ist, dass das dir gehört. Aber zum Beispiel Legitimationsträger, ein anderer wäre jetzt zum Beispiel auch das Grundbuch oder das Handelsregister. Da würde ich eher sagen, dass das eher so ganz interessante Verwaltungsvorgänge sind, dass man quasi sagen kann, naja, der ist dort eingetragen in diesem Grundbuch. Das können wir technisch nachweisen durch zum Beispiel ein NFT.
Genau.
Das könnte ich mir vorstellen, dass da ein cooler Anwendungsbereich sich ergeben würde im Verwaltungsrecht. Weil das ist nicht veränderbar, das möchte man im Zweifel auch erstmal nicht verändern, sondern gegebenenfalls nur irgendwann ein Löschungsvermerk oben drüber setzen. Dass es gegebenenfalls jetzt jemand anderen gehört oder so.
Ja.
Aber es ist, also da kann ich mir vorstellen, dass es alles da, wo Legitimationsträger eine Novelle erfahren können, dass das für NFT geeignet wäre. So.
Abgefahren. Aber glaubst du, das würde dann den Beruf des Notars nichtig machen oder wird es den trotzdem noch brauchen?
Ja, weil es würde ihn wahrscheinlich trotzdem noch brauchen, weil der Notar quasi ja nicht das Grundbuchamt ist und die Legitimationsträger quasi verwaltet, sondern er beglaubigt ja die Willenserklärung. Das heißt, er gibt quasi nur deterministisch ab, dass du diesen Vertrag geschlossen hast.
Und dass ich das auch freiwillig
mache. Genau, dass du das freiwillig gemacht hast, das könntest du so bei so NFT oder dass du im Vollbesitz deiner geistigen Kräfte bist, dieses ganze Zeug. Also,
aber da könntest
das du kann ja der NFT im Prinzip jetzt erst vielleicht in diesem Stadium noch nicht.
Du könntest ja beim Notar aussitzen und wenn der sagt, bist du noch deiner geistigen Kräfte fähig, dann könntest du sagen, ja, bin ich und bist es aber gar nicht.
Ja, aber das sind dann die klassischen Juristenfälle, da wo der unerkannt Geisteskranke irgendwas einkauft. Okay. Ja, nee, also das ist schon... Das ist aber ein ganz interessanter Ansatz und ja, da wird sich bestimmt auch einiges tun.
Das kann ich mir nämlich auch gut vorstellen.
Gerade weil ja auch sehr viele Werte dahinter sind.
Ja. Ja, und dann wird das Grundbuchamt dann vielleicht revolutionieren. Vielleicht nicht unbedingt den Notar, aber dann vielleicht
die das digitalisieren.
Anderen. Ja. Ja.
Hat man kein PDF als Grundbuch mehr, sondern NFT oder so.
Genau. Dann musst du auch nicht mehr ins Grundbuchamt fahren vielleicht, sondern dann. Okay, crazy. Gibt es sonst noch irgendwelche Dinge, die dir einfallen, die unsere Zukunft oder die juristische Zukunft prägen könnten?
Grundlegend prägen könnten.
Ja,
so
was wie die KI jetzt zum Beispiel ist ja schon ein großes Thema, finde ich.
Einfach, ich würde sagen, so grundsätzlich der Wandel der Gesellschaft. Also, dass man das Gesetz ändert sich ja immer auch so ein bisschen mit der Gesellschaft mit.
Ja.
Aber grundsätzlich dieser technologische Fortschritt, der wird einzuhalten. Und zum Beispiel unsere Mandanten fragen uns auch ganz häufig, wie sieht das denn jetzt mit E-Signing aus?
Ah.
So, also dieses können wir Dokumente einfach per elektronische Unterschrift versenden oder müssen wir das jetzt wirklich auf dem Postweg machen? Gerade im grenzüberschreitenden Verkehr ist es super interessant für die Mandanten, weil da meistens der Postweg mehrere Tage braucht. Und da ist halt häufig die Frage, können wir da jetzt einfach eine technische App oder sowas einsetzen, die quasi da auch so einen Stempel unten an den Vertrag hin macht, die legitimiert, dass ich das auch unterschrieben habe. Da hat auch die EU eine Verordnung dazu erlassen, weil die EU zu allem Verordnungen erlässt. Oder zumindest irgendwelche Rechtstexte und Richtlinien und so weiter. Und da, das wäre zum Beispiel die EIDAS-Verordnung, die da sozusagen so eine qualifiziert elektronische Signatur an Verträge da die Voraussetzung ein bisschen klarer geschaffen hat, als sie vorher waren.
Okay.
So, das sind so Sachen, die jetzt gerade auch so ganz interessant sind, weil manchmal sind, also bei bestimmten Rechtsakten ist die elektronische Form noch ausgeschlossen, beispielsweise bei einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Das kann man nicht elektronisch machen, sondern da muss man tatsächlich immer noch ein Schriftstück unterzeichnen und dem der anderen Partei übergeben.
Ja.
Aber bei den Wald- und Wiesenkaufverträgen, Werkverträgen, wenn da jetzt keine Immobilien und so weiter eine Rolle spielen oder was, ist es häufig so, dass man die auch einfach elektronisch schließen kann. Und das ist natürlich ein super Effizienzgewinn, wenn ich nicht 3 Tage auf einen Vertrag warten muss, sondern der zack, zack.
Alle unterschrieben, weiter geht's.
Genau.
Ja. Ey, dass es so lange gedauert hat. Also ich finde es einmal faszinierend,
ja,
dass man wirklich so lange auf Papier vertraut hat und sagt, nein, Papier ist the way to go. Mhm. Und das ist das einzig 100% sichere, weil das für uns nachvollziehbar ist.
Wahlweise auch Steintafeln.
Wobei auch solche Unterschriften gefälscht werden können, aber wir sind der Meinung, das ist sicherer. Und auf der anderen Seite, also solange ich denken kann, gibt es Online-Banking.
Hm.
Und ganz ehrlich, das sind ja eigentlich auch so die sensibelsten Geschäfte, die du irgendwie verrichtest, dass du deine Kontodaten und alles online hast.
Ja.
Also könnte genauso gut eine Bank geben, so eine Unterschriftenbank, wo sich jeder dann in sein Konto einloggt, sag ich mal, und dann eine Unterschrift dann zu irgendeinem Dokument abgibt und damit ist es abgesichert.
Ja. Ja klar, also ich meine, auch da wird es irgendwelche Hackerversuche und so weiter gegeben haben und das System hat sich weiterentwickelt und ist daran gewachsen. Aber das wird es auch bei den Dokumenten, also die wenigsten Menschen oder die wenigsten Fälle sind tatsächlich bei Gericht, dass jemand sagt, ja, wir haben hier ein Dokument irgendwie online geschlossen und jetzt hast du das irgendwie im Nachtrag verändert und so weiter und so fort. Also tatsächlich, das kommt sehr selten vor.
So,
vielmehr streiten die Leute immer inhaltlich. Also,
ja, aber an den Fall hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht.
Das sind aber die Vorbehalte, die man gegenüber der E-Signatur oder Vertragsschluss per E-Mail oder sowas hatte, nämlich dass man das nachträglich noch verändern konnte. Und dass man dann nicht sagen konnte, zu dem und dem Zeitpunkt habt ihr das und das erklärt. Und da hatte diese Perpetuierungsfunktion, sage ich jetzt mal, des Papiers, wo man quasi auch den Killer irgendwie weg oder feststellen kann, dass da was verändert wurde. Das hatte man bei der Technik lange Zeit eben sehr starke Vorbehalte.
Okay. Das wäre auch ein überragender Anwendungsfall für so eine Blockchain.
Ja,
weil du es nicht mehr abändern kannst. Oder wenn du es abänderst, dann kannst du es nachvollziehen.
Genau, also das ist glaube ich auch ein sehr großer Gewinn. Oder es kann zumindest da auch vielleicht eingesetzt werden. Man muss halt dann schauen, wie es ist, wenn man da den Strom abstellt, nicht, dass es dann
True, ja. Wenn nutzt die Elektrizität, aber da haben wir andere Probleme.
Ja, aber es reicht ja so ein kleiner Stromausfall und dann weiß die Bank nicht mehr, wem sie Geld geliehen hat.
Mir nicht.
Komisch.
Geil. Aber da haben wir jetzt nochmal so einen schönen kleinen Ausblick in die Zukunft auf jeden Fall bekommen.
Auf jeden Fall.
Sehr gut. Ich glaube, das ist ein perfektes Schlusswort. Max, hat mir super viel Spaß gemacht. Ich bin auf jeden Fall noch mal ein Stückchen schlauer geworden, was zum einen deinen bisherigen Werdegang angeht, aber auch was die Inhalte deiner Tätigkeit angeht. Ich hoffe, es hat den Zuhörern auch geholfen. Und
ja, wenn es noch vielleicht die eine oder andere Frage beantwortet oder aufgeworfen.
Genau, oder aufgeworfen, je nachdem. Genau, und wenn es wieder irgendwelche aktuellen Themen oder sowas gibt, dann würde ich mich sehr gerne nochmal mit dir unterhalten.
Ja, super, aber gern.
Bis dahin.
Aktuell ist das Tolle am Recht ist, dass es am Puls der Zeit arbeitet.
Voll.
Und zu jedem Mist kann man, hätte ich jetzt beinahe gesagt, zu jedem Mist kann man immer mitreden.
Und was man definitiv auch dazu sagen muss, ist, als Anwalt hast du immer geile Stories, die du erzählen kannst.
Ja.
In diesem Sinne, wann ihr auch immer ihr das hört, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Alles Gute. Ciao an alle.
Ciao.